Ne, gelesen, gelacht, gelocht.
Jetzt bekomme ich so eine Mail, klicke da drauf und jetzt wird mein Rechner gesperrt. Und da steht hin und wieder irgendwas, keine Ahnung, zahlen Sie Summe X. Mhm. Also das ist letztendlich ja das Geschäftsmodell dieses der Profis, ne, die da am Werk sind. Oder?
Das ist ein relativ beliebtes Geschäftsmodell, ja.
Und sollte ich bezahlen?
Nein. Das ist die kurze Antwort. Die lange Antwort ist nein, definitiv nicht.
Aber dann kriege ich meine Daten ja gar nicht wieder. Oder kriege ich die dann wieder, wenn ich bezahlt habe? Das weiß ich auch nicht, oder?
Wenn ich jetzt keine Ahnung davon habe. So, ich bin Galabauer, ich will mit diesen Updates und Kram und so nichts zu tun haben. Mhm. Dann habe ich ja Menschen, die machen das ja vielleicht für mich. Die helfen mir dabei, die können sich von fern draufschalten. Wie kann ich sicher gehen, dass dieser Hardware-Betreuer, dieser IT-Dienstleister, der Richtige für mich ist? Vor allem, wenn das jetzt ein Bekannter macht, das macht schon einer bei uns so, ne? Ja, haben wir jemanden, der kann ja im Zweifel tagsüber gar nicht, weil er arbeitet ja.
Eben.
Zum gar nicht einen, reagieren.
Zum einen das, also die Leute können ja nicht die ganze Zeit irgendwie auf alles mögliche an Informationen drauf gucken, was reinkommt. Mhm. Das ist das eine. Das andere, ganz viele oder die allermeisten wissen überhaupt nicht, wie sieht ein Angriff tatsächlich in der Praxis aus, mhm, in den Logdateien, die halt in so einem Netzwerk auflaufen.
Und er steht ja alleine gegen das Hochhaus voller Nordkoreaner.
Da steht man relativ viel. Ja. Sehr allein auf weiter Flur. Das ist
dieses Bild mal wieder.
Das ist richtig. Gut. Ja. Das Bild. Und dann an der anderen Seite stehen die Russen.
Genau.
Ja. So ist es nun mal.
Herzlich willkommen.
Podcast. Nochmal. Oh Mann, tut mir leid. Nochmal.
Fang du an.
Ich darf anfangen?
Ja.
Okay. Herzlich willkommen zum Podcast Digital Mobil Vernetzt. Hallo Tobias.
Hallo Thomas. Heute mal wieder online, ne?
Ja, genau. Und zwar wollen wir natürlich hier nicht die ganze Folge aufnehmen. Ihr habt klar ein paar Auszüge gerade schon gesehen, aber wir haben, oder gehört, wir haben uns nämlich in Bochum getroffen, bei G-Data.
Genau. Aber vielleicht kurz, bevor wir zur eigentlichen Folge kommen, vielleicht machen wir nochmal einen kurzen Rückblick, weil, dass wir so ein Intro gemacht haben, in der Zwischenzeit ist ja einiges passiert. Ja, das ist so, oder? Also ja. Damals in Bochum noch mitspiegeln, da jetzt ohne oder wieder mitspiegeln?
Danke. Ja, ist okay. Also ich habe jetzt einen Leihwagen, ich fahre jetzt das Auto, was Tobi fährt. Ich habe jetzt wieder Spiegel, aber mein Auto wird repariert. Ja, es war ein wildes Ding, ne? Am DFB Campus. Also für die Tesla-Fahrerinnen, nee, das waren nur Tesla-Fahrer, die mit dabei waren und auch alle keine Spiegel mehr hatten. War das ja natürlich ein kleiner Dämpfer, hat aber jetzt nichts irgendwie beeinflusst, wie die Stimmung war, finde ich. War trotzdem echt eine mega geile Stimmung.
Genau, also es geht um die Dataflow Unternehmenstage, die wir im Mitte März hatten im DFB Campus in Frankfurt. Und es war echt, also ich fand es eine sehr gelungene Veranstaltung, hat Spaß gemacht, viele Leute getroffen, gute Gespräche gehabt. Und Feedback war bis jetzt auch echt sehr, sehr positiv von allen. Ich habe nichts gehört, klar. Parkhaus, Parksituation war, hätte besser sein können, aber wir sehen halt, da ist ein Parkhaus, da denkt man, kann da parken, dass das dann voll ist. Ist natürlich schade, aber es sind alle pünktlich gewesen zur Veranstaltung und hatten eine schöne Zeit und dann die abschließende Exkursion bei Immo Herbst, ich glaube, die war nochmal sehr beeindruckend.
Ja, krasse Firma. Also wirklich eine krasse Firma. Und du denkst die ganze Zeit, boah, da kommt noch was, noch was, noch was. Es hört einfach nicht auf. Und dann kommt nur noch so, und ich habe noch so ein Gartencenter nebenbei. Und denkst du, boah, Alter, ey. Oder allein das Lager, was der da hatte, ne? Also da wünscht man sich manchmal bei einem Baustoffhändler, dass die so ein Lager hätten wie er bei sich in der Firma. Das ist also wirklich große, große Klasse. Wer die Gelegenheit mal hat, sich da rein zu schnuppern, wirklich kann man sehr, sehr empfehlen.
Ja. Genau. So, das wollte ich ja mal kurz vorab noch schieben, weil das wirklich ein Highlight auf jeden Fall war.
Ja.
In den letzten Wochen. Genau, dann waren wir bei G-Data, das war aber allerdings schon im Februar.
Ja.
Und genau, hatten den Tim getroffen beim Verband bei der Veranstaltung im Januar auf der IPM. Bei den Galabau-Ausblicken.
Richtig.
Und genau, und da haben wir gedacht, hey, cooler Typ, lass mal eine Folge machen. Du hast ihn angesprochen, hast einen Termin mit ihm abgestimmt. Und dann waren wir im G-Data Campus oder so hieß das, glaube ich, ne? In Bochum. Kann das sein? Hat das irgendwie so einen Campus-Namen
dabei?
Kann das sein,
das Headquarter?
Ja. Headquarter, wie auch immer.
Also, wie geil der Typ aber auch ist, Also ja. Auf diese Agenda von den Galabor Ausblicken, da stehen ja immer die ganzen Menschen, die da vortragen, um was geht, wer das für Menschen sind. Auf diesem Bild war er da so mit Anzug und so. Er hat so lange Haare, sieht aus wie ein Heavy-Metal-Typ, ist er auch. Und dann siehst du ja, wie die Leute da so rumlaufen. Und dann steht da so einer am Kaffee mit einfach so einem Kapuzenpulli. Sieht ein bisschen so aus wie so ein IT-Nerd und denkst so, Moment, aber das Gesicht, der Kopf ist doch der von dem, ne? Und dann habe ich den angesprochen. Super geiler Typ. Total normal weg, richtig, total nett. Und hatte da natürlich jetzt mal geballte Verbindung mal mit der Galabor-Branche. Ja. Über mehrere Ecken, ne?
Das Thema ist natürlich schon sehr, sehr wichtig. Ne? Das haben wir auch jetzt bei Unternehmenstagen in Frankfurt, weil das natürlich auch KI, Cloud, Datensicherheit. Und allein, also fand es sehr, sehr beeindruckend, die Räumlichkeiten da in Bochum, auch mit diesem Screens, die uns da anfangs gezeigt haben und mit seinem Kollegen, der uns ein bisschen mal gezeigt hat, wo sitzen denn eigentlich die ganzen Scam-Software, wo sitzen die, wo kommen die Daten her, wo stehen die Server, da haben die so eine eindrucksvolle Karte gehabt. Und ich fand dieses Bild, das haben wir in der Folge, glaube ich, auch zwei, dreimal gesagt, eigentlich so krass, dass du eigentlich alleine als kleine Handwerks- oder gerade Landschaftsbaufirma stehst, gegen so eine Riesenarmada von professionellen Cyberkriminellen. Ne? Und das ist schon echt krass.
Was ich sehr spannend fand, also jetzt, wir hatten natürlich einen Wissensvorsprung auf dem Gala, auf dem DFB Campus, ne? Bei den Unternehmenstagen. Durch dieses Interview mit G-Data, da ging es ja auch viel um diese Cyber-Versicherung. Ne? Das haben wir jetzt natürlich so ein bisschen angerissen, nur in dem Podcast. Aber wie viele dann davon ausgehen, hey, die Leute von der Cyber-Versicherung, die kennen ja irgendwie die Leute sich da schon und dann machen die ja schon mit aus. Natürlich werden die dann bezahlt, damit man die Daten wieder kriegt. Und wie der Tim dann sagt, ich sag mal, der hat eine etwas andere Meinung dazu, ob man die Leute bezahlen sollte oder nicht. Das war sehr spannend und es zeigt eigentlich wieder, wie bei vielen Sachen, man sollte mehr in Prävention stecken als in Ursachenbekämpfung. Ne?
Ja.
Und dass der Wert gerade, glaube ich, von dem, was wir da schützen müssen, viel wichtiger uns sein muss, als wir tagtäglich eigentlich wahrnehmen. Also wie leichtfertig man quasi mit der Gesundheit der Firma da umgeht.
Ja, krass. Also ich meine, einfach mal als Beispiel, du machst irgendwie ein falsches Dokument auf und dann liegt deine Firma einfach mal brach. Und wenn du 5, 6 Arbeitsplätze hast und das dauert dann mal 1, 2 Wochen und du kannst keine Angebote Rechnung schreiben, kann sich jeder mal ausrechnen, was das für einen Schaden dann letztendlich hat.
Ja.
Aber gut, wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen, denke ich, oder?
Genau. Wir steigen, glaube ich, mal direkt rein. Und unser Podcast-Studio in Tims Büro in Bochum.
Genau, viel Spaß beim Zuhören.
Ja, wir hatten früher als wir noch nicht dieses ganze Gedöns hier hatten. Geht das, Tim?
Ja, ich denke, ich hoffe schon. Hab ich den richtigen Pegel? Ich kann das von hier aus jetzt nicht sehen.
Also Lautstärke ja.
Gut, wunderbar. Finde ich gut, dass du das hast. Lautstärke ja. Und also. Bei dem anderen Pegel müssen wir mal gucken.
Ja, aber das ist schon der Vorteil, wenn man solche Mikros hat, die nicht irgendwie mit USB und Gedöns und so sind.
Ja.
Da hast du sonst, da musst du nur ein Handy irgendwie liegen, dann haben wir das wieder wie früher bei den Lautsprechern. Genau, das wollen wir ja nicht, ne? Nee. Ja, cool. Ich finde es erstmal cool, dass wir hier in deinem Büro sitzen. Also, das hat sofort so einen eigenen Charme. Und wir hatten gerade eine coole Führung hier von dem lieben Michael, der uns nebenan...
Genau, der sitzt da nebenan.
Genau, und ihr habt uns auch mal so ein bisschen gezeigt, wer ihr seid, was ihr macht und was jeden Tag die ganze Zeit so abgeht. Ne? Also ihr habt so, also für alle, ich weiß nicht, welche Besuchergruppen ihr sonst so empfangt.
Das ist komplett gemischt. Also da haben wir halt, sag ich mal, interessierte Laien, die sich das gerne mal anschauen würden. Wir haben aber auch genauso schon Besuchergruppen gehabt, wo Politiker mit dabei waren, die sich mal informieren wollten. Das ist also wirklich komplett bunt gemischt.
Genau. Weshalb treffen wir uns heute mit dir? Wir haben dich... Schnell fragen. Ja. machen wir sofort.
Okay.
Wir haben dich kennengelernt auf der EPM in Essen, wo du, glaube ich, erstmal so richtig Kontakt hattest mit Gartenlandschaftsbau.
Beziehungsweise genau. Aus den Galabau ausblicken, um es richtig zu
genau.
sagen. Vom Verband Nordrhein-Westfalen.
Genau. Genau.
Hm? Und da das ganze Thema ging ja damals um, oder es war ja ein Oberthema, war ja Cybersicherheit und was so die Unternehmen sozusagen berücksichtigen müssen oder dass auch halt kleinere Unternehmen oder Ziel sind. Oder warum sollte ich mich als Galabau überhaupt damit beschäftigen? Und da hast du einen Vortrag gehalten und ja, da ist sehr gut angekommen und da haben wir gedacht, hey, da müssen wir mal ein bisschen genauer nochmal reingehen in das Thema.
Ja, finde ich gut.
Ja, genau. Aber um dich erstmal vorzustellen, haben wir bei uns in der, unserem Podcast so eine neue Rubrik, das sind so Schnellfragen. Da wollen wir jetzt einfach mal ein paar stellen, um erstmal so, dass unsere Zuhörenden so einen guten Eindruck von dir bekommen. Das sind also ganz wild gemischte Fragen. Genau, ich fange mal an und frage dich mal, Mac, Windows oder Linux?
Eine Mischung aus allem.
Ach echt? Okay.
Okay, ja. Warum? Damit du alles irgendwie kennst oder
dich mit? Zum einen, damit ich alles kenne, zum anderen, ich sag mal, ich habe halt meine ja, Vorlieben, was Betriebssysteme angeht. Privat bin ich halt auf einer Mischung aus Linux und Mac unterwegs. Mhm. Im Büro ist es eine Mischung aus Mac und Windows. Also das ist wirklich komplett bunt gemischt.
Okay, krass.
Und Linux, wo benutzt du da Linux? Ich glaube, die meisten, die uns hören, die haben nur Linux noch nie gesehen, denke ich mal. Aber ist natürlich ein Betriebssystem, glaube ich, gerade für den Bereich, den ihr so habt.
Ja, das ist ein relativ universelles Betriebssystem. Das kann man natürlich für, sag ich mal, hochspezialisierte Zwecke einsetzen. Aber auch so für den ganz normalen Kram, den man so tagtäglich macht. Also ob es jetzt Videos gucken oder E-Mails schreiben oder einfach nur im Internet surfen ist, das ist an der Stelle relativ egal. Also da gibt es jetzt nicht das Betriebssystem, wo man sagt, das ist in Anführungsstrichen nur für irgendwie Security-Cracks oder sonst was. Man kann eigentlich alles mit allem machen, manche Sachen besser, manche weniger gut, aber es geht im Prinzip alles.
Und einen Schritt davor, Laptop oder Notizbuch?
Auch da fahre ich gerne zweigleisig, aber hier, ich habe jetzt, das können jetzt die Zuhörer natürlich nicht sehen, ich habe in der Regel immer ein Notizbuch so auf Armlänge dabei, weil ich da halt einfach Sachen schneller mal eben aufschreiben kann.
Okay. Was war denn das verrückteste Passwort, was du je gesehen hast?
Das verrückteste Passwort war Punkt.
Jetzt Punkt, ein Punkt?
Also einfach nur ein Punkt.
Wo denn? Das geht doch gar nicht.
Da, mittlerweile geht das bei den allermeisten Systemen nicht mehr. Das hat man bei ganz alten Rechnern häufiger mal gefunden, wo es halt diese Einstellung oder diese Vorgaben eben noch nicht gegeben hat, dass ein Passwort immer mindestens so und so viele Stellen lang sein muss. Die wollten einfach nur ein Passwort da drin haben und die haben dann leeres Passwort wollten sie jetzt auch nicht, das wäre auch gegangen, aber man hat gesagt, nee, Passwort ist schon gut, aber da darf auch nicht lange zu lange brauchen, um es einzutippen. Ja, und da ist man dann eben drauf gekommen, naja, wir machen halt Punkt.
Und das stärkste Passwort, andersrum, eher so Zufallsprodukt oder war das wirklich irgendwie mit Absicht so zusammengewürfelt?
Ich sag mal, so lange, komplexe Passwörter sehe ich eigentlich jeden Tag. Also die benutze ich selber auch. Und nein, die kann ich mir selber auch nicht merken. Ich benutze auch ein entsprechendes Programm für, das mir dabei hilft. Aber ich sag mal, das, was am besten Sicherheit eben herstellt, ist ein langes und ausreichend komplexes Passwort.
Okay.
Du bist dran.
Ach so. Öffentliches WLAN, nutzen oder meiden?
Wird immer gerne erzählt, ja, soll man um Gottes Willen nie machen. Ich sage, wenn es ein komplett ungeschütztes Netzwerk ist, würde ich sagen, ja, sollte man vielleicht vorsichtig bei sein. Aber grundsätzlich eigentlich alles, was man heute so an Internetverbindungen benutzt, egal ob es jetzt fürs Einkaufen ist, für irgendwie Bezahlvorgänge und so weiter, ist eigentlich selber nochmal separat verschlüsselt, unabhängig von dem, was jetzt das WLAN macht. Mhm. Also ja, ich sag mal, kann man prinzipiell machen. Ich selber würde es nicht machen, einfach aus Gewohnheit, sag ich mal,
ja.
Weil im Zweifelsfall mache ich mir halt einfach mit dem Handy einen Hotspot auf, da weiß ich, das ist halt meins und da sitze halt nur ich drin und kann dann da halt meine Dinge machen, weil wenn ich ein öffentliches WLAN nutze, weiß ich natürlich nicht, wer es betreibt und da kann natürlich dann im Zweifelsfall irgendwer auch gucken, zumindest auf was für Webseiten ich unterwegs bin.
Welches Gerät macht dir mehr Sorgen, eine Smartwatch oder einen Smart Speaker?
Am ehesten Sorgen macht mir da tatsächlich eher eine Smartwatch.
Weil ich selber geortet werde darüber als Person, oder?
Ja gut, das kann man im Prinzip auch mit dem Smartphone machen. Aber Smartwatch ist halt, viele nehmen die Smartwatch halt sehr selten ab oder halt auch gar nicht. Da kann man sich natürlich jetzt selber überlegen, möchte man das? Weil das Ding nimmt ja im Prinzip auch Informationen auf, wie gut ist mein Schlafrhythmus? Und das hatten wir auch auf den Ausblicken. Man kann halt eine Smartwatch auch für andere Sachen theoretisch missbrauchen.
Kommen wir gleich noch zu.
Cool.
Ja, genau.
Ja, erstmal genau, so ein kurzer Eindruck. Jetzt einmal richtig vorstellen, bitte. Tim, erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Das ist, fand ich jetzt den Vortrag von deinem Kollegen gerade draußen, fand ich schon sehr, sehr spannend und war ein guter Einstieg. Genau. Erklär mal kurz bitte, wer du bist und was du hier bei G-Data machst. Genau.
Ja, mein Name ist Tim Berghoff. Auf meinen Visitenkarten steht tatsächlich Security Evangelist drauf. Keine Ahnung, wer sich den Titel ausgedacht hat, aber irgendwer hat beschlossen, das muss da jetzt draufstehen und da habe ich jetzt auch keinen Grund gefunden, da was anderes draufzuschreiben. Meine Tätigkeit bei G-Data ist im Prinzip unter anderem genau sowas, was wir jetzt hier gerade machen. Also zum Beispiel in Podcasts Rede und Antwort stehen. Das Gleiche passiert mir dann auch mit Radio, mit Fernsehen. Oder halt auch in Form von Artikeln, die ich schreibe, sowohl bei uns fürs interne Blog als auch für diverse Fachzeitschriften. Meine Aufgabe dabei ist es halt, IT-Sicherheit erstmal in einen für die Zielgruppe relevanten Kontext umzusetzen und halt auch so ein bisschen den Dolmetscher zu machen zwischen, IT-Sprech und Normalsprech.
Okay, sehr gut. Ja, ich habe früher bei Dataflow im Produktmanagement gearbeitet und ich bin eigentlich gelernter Gärtner und hatte von Entwicklung habe ich immer noch nicht Ahnung, würde ich sagen. ich habe immer früher dann zu den Entwicklern gesagt, okay, erklär es mir bitte so, als wenn ich 3 Jahre alt wäre.
Genau das mache ich im Prinzip auch. Ne? So ja. IT-Security, aber eben für einige sagen dann, na, erklär mal so für Kinder, Rentner, Manager. Aber das ist im Prinzip genau meine Aufgabe.
Aber das ist auch gerade eine mega Herausforderung, finde ich, das so leicht verständlich zu verpacken. Ne?
Das ist nicht immer einfach, aber es gibt so ein paar Analogien, die eigentlich immer funktionieren. Also alles, was zum Beispiel mit Autos zu tun hat, funktioniert in den allermeisten Fällen ganz gut.
Genau. Du, ich möchte mal gerne direkt einsteigen und auf dieses Thema, wo wir uns gesehen haben, erstmal drauf hinaus. Und wie kam das überhaupt, dass du zu den Galaba-Ausblicken eingeladen wurdest und wie der Kontakt da kam? Also der Oberthema war ja Cybersicherheit, waren sehr viele Leute, die da gesprochen haben, Landeskriminalamt, einen Bestseller-Autor, du warst da, also ein buntes Potpourri. Wie kam das, dass die auf dich zukamen oder auf euch?
Die Anfrage kam, wenn ich das richtig im Kopf habe, über den Landesverband, in dem Fall über die Lena Mahr, Grüße an der Stelle. Und die war eben auf der Suche nach jemandem, der zu dem Thema, sag ich mal, sprechfähig ist. Und das ist dann bei meiner Kollegin drüben gelandet und die hat mir das dann direkt einmal rübergeflankt und gesagt, hier, guck dir das mal an, vielleicht ist das was für dich.
Okay. Du hast gesprochen über das also G-Data-Thema und auch welche Angriffe sowas es gibt und so. Was ich aber spannend fand und auch deine Meinung zu den anderen, also Smartwatch-Thema hatten wir gerade, dass man eine PIN herausfinden kann von einem Handy oder von einem wir hatten das gerade, den Bankautomaten, ja. Anhand der Bewegungsdaten von der Smartwatch. Was hältst du davon?
Ja, ich sag mal, eine Smartwatch ist ja im Prinzip so eine kleine, schlanke Kiste, wo halt eine ganze Menge Sensoren drinstehen. Da sind Mikrofone drin, da sind Lautsprecher drin, da sind Bewegungssensoren, Gyroskope drin. Und die Daten von diesen Sensoren, die kann man natürlich mit entsprechenden Techniken dann auch auslesen und für sich nutzbar machen. Also ich habe mir das Paper zu diesem Projekt mal angeschaut und die Trefferquote war halt wirklich, ich sag mal, durchaus... Manche würden sagen, durchaus erschreckend. Also halt die minimalen Bewegungen, die man jetzt macht, um zum Beispiel am Geldautomaten seine PIN einzugeben, da kann man schon Rückschlüsse drauf ziehen, wie die PIN dann am Ende tatsächlich aussieht.
Krass, okay. Ich hatte gerade überlegt, mir eine Smartwatch zu kaufen.
Ja, ich trage selber auch keine. Also.
Aber dann eigentlich im Zweifel dann mit der anderen Hand dann eintippen.
Ja, kann man natürlich machen. Bei manchen ist das dann, ich sag mal, ich bin jetzt Rechtshänder, wenn ich mit links tippen müsste, hätte das ein oder andere mit Sicherheit auch einen künstlerischen Wert.
Und wie fandest du das, dass eine Mitarbeiterin von einem LKA eine Alexa zu Hause im Büro hat?
Auch das ist eine Sache, wo ich sage, ja, kann man machen, wenn man halt über die Risiken Bescheid weiß.
Ja.
Also ich habe auch schon Dienstvorschriften gesehen, wo explizit gesagt wurde, dass entsprechende Smart Speaker, ob da jetzt Alexa draufsteht oder sonst irgendwas, damit darf ich Alexa sagen oder triggere ich damit jetzt bei den Zuhörern überall? Nee, wir kriegen
ja keine Werbung oder irgendwas.
Nee, oder die Speaker, die da ansprechen. Okay, Google.
Ach so, hey Google, genau.
Da bin ich jetzt
nicht. Hey Siri heißt das.
Da bin ich jetzt nicht für verantwortlich. Das könnt ihr mit
Alexa laut.
Das könnt ihr jetzt mit euren Zuhörern ausmachen.
Okay. Ja.
Ohne Spaß jetzt. Ich habe Dienstvorschriften gesehen, wo explizit halt auch drin stand, dass entsprechende Smart Speaker nicht, im Hörbereich irgendwie zu stehen haben. Weil eben die Gefahr besteht, dass halt so ein Mikrofon in dem Teil halt einfach mal wach wird und Informationen aufzeichnet, die eigentlich so nicht rausgehen sollten.
Aber ist das schon mal vorgekommen? Gibt es da Fälle zu?
Ich weiß von ein paar Fällen, wo halt so ein Smart-Lautsprecher tatsächlich mal auf Aufnahme gestellt hat, weil das Gerät in Anführungsstrichen dachte, irgendjemand im Nachbarraum hat irgendwie das Keyword irgendwie gesagt. Mhm. Die haben aber über was komplett anderes gesprochen und die Aufnahme ist halt für einen gewissen Zeitraum gelaufen. Und das hat halt ein mega Aufruhr gegeben, weil eben gesagt wurde, ja, da gibt es ja auch durchaus Leute auf der anderen Seite, die halt solche Aufnahmen dann halt wirklich durch einen Menschen auswerten. Und das ist halt irgendwie aus diversen Gründen nicht cool. Am Ende des Tages, man kann halt nur sagen, Leute, das und das sind halt die potenziellen Risiken. Macht draus, was ihr wollt.
Wie oft hältst du solche Vorträge?
Das ist doch durchaus relativ häufig. Also gibt so Zeiten, wo mehr los ist, gibt Zeiten, wo ein bisschen weniger los ist. Aber ich sag mal so, ein paar Vorträge im Monat sind es durchaus schon.
Was hast du vorher gemacht?
Ich habe ursprünglich mal was komplett anderes gemacht, was mit IT überhaupt nichts zu tun hatte. Ich habe tatsächlich mal Anglistik und alte Sprachen studiert.
Also Taxifahrer mit Ziel.
Das hast du jetzt gesagt. Aber nee, ich habe irgendwann mal das Studium angefangen mit dem Ziel, ins Lehramt zu gehen. Aber irgendwann hatte ich dann wenn ich jetzt Sinnkrise sage, das klingt immer so hochtrabend. Aber ich habe mich dann so auch gefragt, ist das wirklich das, was du bis zur Rente machen willst? Und bin dann da mal in mich gegangen und das war dann auch die Zeit, wo ich bei GData angefangen habe und irgendwo scheine ich was richtig gemacht zu haben und da haben dann tatsächlich mal alle Sachen ineinander gegriffen und bin dann zu dem Schluss gekommen, eigentlich so IT-Sicherheit ist schon ein cooles Thema, nicht, dass irgendwie die Lehramtstätigkeit jetzt irgendwie deshalb schlechter wäre oder so, aber war halt an der Stelle dann nicht für mich.
Hat natürlich der Verband so ein bisschen dazu aufgerufen, das Thema mehr in den Fokus zu stellen. Wir haben ja gerade auch schon eindrücklich in den, ich nenne das jetzt mal digitale Karte oder dieses Board, was wir gerade hatten, gesehen, wie viele Daten hier eigentlich so am Tag überprüft werden und so weiter und wie viele Server es gibt, die ja irgendwie Schaden sozusagen irgendwie steuern oder wo die Daten reinkommen und die Server steuern dann die Rechner fremd und so weiter. Mhm. Wie ist so dieses Thema mit der Sicherheit im Mittelstand in Deutschland? Wie schätzt du das ein? Wie ernst nehmen das die Unternehmen?
Ja, ich sag mal, befeuert durch verschiedene Sachen, wie zum Beispiel jetzt neue Gesetzgebung und so weiter, ist da natürlich jetzt ein verstärktes Interesse durchaus vorhanden. Nur es ist halt auch so, IT-Sicherheit ist halt nichts, was man halt irgendwie einmal hinstellt, wo man dann einmal Arbeit reinsteckt und dann läuft das erstmal. Das ist halt eine Sache, die sehr langfristig angelegt ist und wo halt immer wieder was dran gemacht werden muss. Und gerade im Mittelstand, seien wir ganz ehrlich, ihr wisst das als Experten am besten. Ihr verdient euer Geld nicht damit, dass ihr irgendwie eine tolle IT-Sicherheitsstrategie im Unternehmen habt. ihr verdient damit Geld, dass ihr für Kunden Dinge macht.
Ja.
Also ihr verkauft nicht ein Produkt oder eine Dienstleistung mehr, weil ihr euch Gedanken gemacht habt darüber, wie ihr IT-Sicherheit bei euch verbessern könnt. Ne, so ehrlich muss man halt auch sein. Und das ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung, die halt auch Unternehmen zu spüren kriegen. Die sagen, ja, wir würden gerne mehr machen, aber das kostet halt Geld. Und Geld nimmt man halt jetzt nicht unbedingt in die Hand, wenn es nicht absolut unbedingt sein muss. Und das ist halt so eine laufende Gratwanderung an der Stelle. Das Bewusstsein über diese ganze Thematik IT-Sicherheit ist durchaus da, wird aber in einigen Fällen halt nicht so mit der Priorität gesehen, die es eigentlich verdient hätte.
Bis ich dann mal da reingelaufen bin wahrscheinlich. Ne?
Ja, also ich meine, ich habe ja hier auch diese Karte da an der Wand hängen, steht drauf, schlauer durch Aua. Hm. Ne? Das ist halt... ich sag mal, wenn dann halt mal das sprichwörtliche Kind in den Brunnen gefallen ist, dann hat man es als IT-Mensch häufig leichter, sag ich mal, Mittel bewilligt zu bekommen, um halt bestimmte Maßnahmen durchzuführen. Und die wären halt, die Maßnahme, die dann, sag ich mal, notfallmäßig durchgeführt wäre, ist dann in vielen Fällen wirklich teurer als das, was man vorher hätte mal machen können.
Ja.
Ich meine, im Nachhinein kann man sich da immer drüber streiten. Hinterher ist man immer schlauer. Ich tue jetzt mal einen Fünfer hier ins Phrasenschwein. In der Realität ist es halt häufig so.
Oftmals sind ja die Unternehmen im Landschaftsbau, gibt es größere Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern, aber die Mehrzahl wird sich, glaube ich, so bis 20, 30 Mitarbeiter irgendwie bewegen. Ganz viele auch im kleineren Bereich mit einem Arbeitsplatz im Büro. Mhm. Und dann ist, höre ich halt häufiger, ja, ich bin ja kein Ziel, weil ich bin ja eigentlich eine ganz kleine Firma. Wer will denn schon mit meinen Daten was anfangen?
Ja, es ist eine Argumentation, die kann ich verstehen. Also ich verstehe, warum Leute das sagen. Mhm. In der Realität ist es halt so, die Entscheidung, ob man jetzt ein, in Anführungsstrichen, interessantes Ziel ist oder nicht, die Entscheidung, die wird einem abgenommen. Die trifft man nicht selber. Also wenn jemand anders entschieden hat, da gehe ich jetzt mal gucken, dann wird das so passieren.
Ich habe gerade so das Bild gehabt vom Garten und wie viel ein Garten wert ist. Und es hängt manchmal davon ab, auch wenn ich als Gärtner dem Kunden sage, das und das und das ist so und so viel wert. Also als Kunde weiß man das manchmal gar nicht. Ähnlich ist es ja wahrscheinlich auch beim Thema Sicherheit. Wenn man dann erstmal überhaupt sieht, was ist überhaupt wert, wenn ich jetzt einen Schaden hätte, als wenn ich jetzt die und die Regler mache. Mhm. Ist es vielleicht nicht manchmal auch einfach, dass ich Sachen vielleicht einfach nicht mache, damit ich gar nicht erst so Probleme habe?
Ja, damit bist du eigentlich mittendrin in genau der Fragestellung, mit der sich IT-Sicherheit die ganze Zeit rumschlagen muss. Weil klar kann man alle möglichen Sachen machen, um die Sicherheit zu verbessern. Wenn man bestimmte Sachen überhaupt nicht erstmal, also ich sage jetzt mal ganz bewusst überspitzt, wenn ich gar nicht erst einen Computer habe, dann muss ich mir auch nicht über IT-Sicherheit Gedanken machen.
Ja. Ja.
Es ist allerdings dann halt auch so, ohne Computer geht es halt heute nicht. Das ist halt so.
Kann ich bald keine Rechnung mehr schreiben
zum Beispiel? Also kannst du keine Rechnung mehr, kannst keine Gehälter auszahlen, kannst... keinen Nachschub bestellen für Geräte, für Verbrauchsmaterialien etc. Also ohne Rechner kommst du halt überhaupt nicht mehr klar. Und denn das Blöde an IT und speziell an IT-Sicherheit ist, wenn alles funktioniert, dann fragt halt irgendwer, ja, wofür geben wir eigentlich das ganze Geld für Sicherheit aus? Es funktioniert doch alles. Aber wenn dann halt wirklich mal das Kind in den Brunnen gefallen ist und es irgendwo einen Vorfall gegeben hat, dann dauert es nicht lange, da sind die Ersten dann da und sagen, ja, sag mal, wofür geben wir das ganze Geld eigentlich aus? Es funktioniert doch nichts. Also IT-Sicherheit kriegt im Idealfall nie irgendjemand mit, aber es kriegt sofort jeder mit, wenn es halt mal nicht funktioniert hat.
Und wie machst du diesen Wert der Sicherheit dann irgendwie klar?
Ich sag mal, einen finanziellen Wert. Gerade Geschäftsführungen sind ja immer durchaus auf Zahlen fixiert, berechtigterweise. Und wenn man dann einfach mal die Frage stellt, was kostet es denn, wenn das Unternehmen jetzt hier für, ich sage jetzt einfach mal, 3 Wochen komplett stillsteht, man keine Aufträge schreiben kann, keine Angebote schreiben kann, nichts bestellen kann und so weiter und so fort. Was entsteht da tatsächlich für einen Schaden? Also da sind wir dann ganz schnell bei Vertragsstrafen, wenn man bestimmte Projekte nicht rechtzeitig abliefern kann.
Also 3 Wochen, würde ich sagen, ist bei den meisten schon Exitus, ne?
Ja, das genau darauf wollte ich raus. Ne? Also diesen Stillstand, den kann sich eigentlich kein Unternehmen wirklich leisten. Ja, und das ist halt eine Erkenntnis, die, ja in vielen Fällen halt sehr, sehr teuer erkauft werden muss. Und was eigentlich nicht sein müsste.
Ja, wir haben gerade auch von deinem Kollegen draußen gehört, wie sich das mit den, oder wo überhaupt so Schadsoftwareprogramme herkommen, beziehungsweise wer eigentlich dahinter steckt. Das fand ich auch ganz spannend. Früher hat man immer so gedacht, okay, das sind irgendwelche, ich nenne sie jetzt mal Nerds, die irgendwo in meinem Kämmerchen sitzen und denken, ich schreibe jetzt hier mal irgendwie einen Code und ärgere damit mal ein paar Leute. Es sind aber tatsächlich mittlerweile professionelle Cyberkriminelle. Ja. Profi heißt, also sie verdienen Geld damit und auch, dass natürlich die Autokraten da auch dran verdienen. Das hat er uns gerade auch draußen gesagt.
Jetzt sagte er, was war das? 10 Milliarden Dollar für ja, den Kim so Jong-un?
Roundabout, und das ist das, was man so ungefähr weiß. Ja. Also da gibt es mit Sicherheit auch noch ein Dunkelfeld. Ist noch ein anderes Thema, können wir gleich auch nochmal drüber quatschen.
Ja. Und aber, ja. Eindrücklich fand ich auch, dass er dann sozusagen so viele Leute beschäftigt, also jetzt der Kim Jong-un, die quasi in einem Haus sitzen und nur das machen den ganzen Tag und genau schauen, wer ist denn ein Ziel für uns. Und deswegen dieses, was ich eben so lapidar sagte, bin ich denn als kleine Firma überhaupt ein Ziel? Und du sagtest ja völlig richtig, ja, das kann ich mir gar nicht aussuchen, weil wenn die mich gefunden haben, dann bin ich das Ziel wahrscheinlich. Ne?
Ja, also es ist halt so, gerade in der Cyberkriminalität, es ist sehr streng durchprofessionalisiert. Da haben wir teilweise Entwicklerstrukturen, Vertriebsstrukturen, genauso wie du und wie wir das alle kennen. Ne, da gibt's halt eine Produktentwicklung, da gibt's die Leute, die halt den Code schreiben. Dann gibt's eine Qualitätssicherung, weil der Schadcode soll ja natürlich auch auf den System laufen. Dann gibt's halt wieder einen anderen Geschäftszweig, der sich darauf spezialisiert hat, eine Schadsoftware zu verteilen. Das kann dann durch kompromittierte Webseiten sein, das kann per E-Mail sein. Dann gibt es halt Leute, die...
Entschuldigung, ich stelle mir das gerade so vor, ne? Du bist abends auf einer Party und sagst, ja, was machst du? Ja, ich produziere Schadsoftware.
Na gut, die sagen halt, ich mache halt Softwareentwicklung. Ja. Das ist ja teilweise das Irre daran, weil es steht ja jetzt nirgendwo ein Gebäude, wo halt draufsteht irgendwie Cybercrime GmbH oder so, wo man dann irgendwie sich ein Organigramm irgendwie ziehen kann und sagen kann, okay, das ist der CEO und das ist der Produktentwickler und das ist die Qualität. Die wissen teilweise überhaupt nichts voneinander. Und die wissen teilweise noch nicht mal, dass sie Schadsoftware entwickeln. Mhm. Weil es wird halt immer geschaut, dass man nicht entlang dieser Kette irgendwie bis ganz nach oben kommt. Man kriegt halt so von den unteren Leveln, kriegt man vielleicht mal so ein paar Leute erwischt. Aber halt, ich sag mal, die Leute, die halt wirklich in verantwortlicher Position dahinter stehen, da muss man halt auch als Strafverfolgung echt arbeiten, um an die ranzukommen. Und da reden wir halt auch von Zeiträumen von teilweise mehreren Jahren.
Okay, und die werden ja auch irgendwie immer erfinderischer. Also da sitzen natürlich auch sehr viele intelligente Menschen, die sowas dann halt bauen. Und die
machen, die sind alle nicht auf den Kopf gefallen.
Ja. Was ist denn so aktuell gerade, was sind denn aktuell so Themen, wo ich sage, okay, da aufpassen, also eine Zeit lang, ich glaube schon 2-3 Jahre her, wo diese ganzen Bewerbung-Doc-Geschichten irgendwie rumgehen, was gibt es aktuell, wo man sagen muss, hey, da bitte lieber dreimal hingucken oder erkenne ich das überhaupt noch, dass es jetzt eine E-Mail ist, die jetzt vielleicht nicht so nett gemeint ist?
Also ich würde gerne sagen, ja, kann man, das ist total easy, aber damit würde ich mich sehr weit aus dem Fenster lehnen. Das hat bis vor ein paar Jahren vielleicht in manchen Fällen noch funktioniert. Wenn man dann einfach mal guckt, dass so, ich sag mal, Teile so von so einer E-Mail, sag ich mal, grammatisch nicht so 100% gerade waren, wo man dann sagen konnte, ah ja, guck mal, ne, das ist halt irgendwie jetzt hier, weiß ich, nigerianischer Prinz oder nigerianischer Astronaut, gab's auch. Du lachst. Ja. Die Nummer ist uralt, die gab es, glaube ich, schon zu Zeiten, wo man noch Faxe verschickt hat. Also, ich sag mal, es gibt halt bestimmte Vorgehensweisen, die halt bekannt und bewährt sind, wo Kriminelle wissen, diese Methoden funktionieren und die werden halt auch weiter genutzt. Also da ist die Cybercrime-Branche relativ konservativ. Und ich sag mal, eine E-Mail zu verschicken mit einem Anhang drin, ist für einen Täter jetzt erstmal mit einem relativ niedrigen Ergreifungsrisiko verbunden und kostet den halt auch nicht wirklich was. Und wenn ich dann mich hinsetzen kann und einfach eine entsprechende E-Mail schreibe mit einem Anhang dran, dann kann ich das als Krimineller relativ schnell relativ unkompliziert tun. Und wenn ich dann sogar noch Informationen habe, die so ein bisschen, so Insiderwissen sind, dann habe ich da natürlich noch eine größere Chance. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass dein Unternehmen der Firma Mustermann irgendwie zusammenarbeitet, dann kann ich natürlich jetzt in meiner E-Mail, die ich jetzt an dich schicke, so tun, als wäre ich jemand von der Firma Mustermann und sag: Pass auf, unsere Kontodaten haben sich geändert. Bitte die Überweisung in Zukunft auf das Konto so und so. Aber das ist eine komplett andere Kontonummer, die nämlich dann zu meinen Gunsten geht. Mhm. Also auch das hat es in der Vergangenheit schon gegeben. Und da sind halt auch wirklich nicht zu verachtende Schäden bei entstanden.
Aber ich frage mich dann, die Leute, die haben ja dann irgendeinen Fußabdruck. Wie verschleiern die den Fußabdruck?
Du meinst jetzt die Täter?
Ja, genau, die Täter. Also die E-Mail-Adresse kann ich ja mittlerweile irgendwie so fälschen, dass es so aussieht, als wäre es jetzt wirklich von Tobias gekommen, die E-Mail. Aber ich kann das doch bestimmt irgendwie mit Forensik irgendwie wiederherstellen und gucken.
Bedingt. Also gibt verschiedene Ansätze, die da durchführbar sind. Man kann sich natürlich einmal ein Sprachmuster angucken, je nachdem, wer so eine E-Mail geschrieben hat, da sind halt immer sehr viele Wenns und Eventuells dabei, das wird häufiger noch passieren, wo man dann vielleicht daraus ableiten kann, diese E-Mail hat kein Muttersprachler verfasst, sondern vielleicht jemand aus einem anderen Sprachbereich. Dann kann man sich vielleicht noch diese sogenannten erweiterten E-Mail-Header angucken und schauen, welchen Weg eine E-Mail genommen hat. Und kommt dann vielleicht irgendwo bei irgendeiner IP-Adresse raus, muss dann aber feststellen, das ist halt entweder ein spezialisierter Bulletproof-Hoster, ne, die halt damit werben, dass sie keine Fragen stellen. Also da kann man halt irgendwie Server mieten und da heißt es dann, hier ist dein Server. Mach damit, was du willst, interessiert mich nicht. Oder ist es halt, irgendein Privathaushalt, wo ein Rechner steht, der halt zum Spam-Verbrauch, zum Spam-Versand missbraucht wird.
Spannend. Also ich kriege dann nachher vielleicht sogar einen auf den Deckel, obwohl ich nichts gemacht habe, weil irgendjemand meinen Rechner gehackt hat.
Ist relativ unwahrscheinlich, aber du stehst da natürlich jetzt erstmal, also du weißt ja unter Umständen als jemand, dessen zum Beispiel Rechner zu Hause irgendwie unbemerkt Spam-E-Mails verschickt, du kriegst das ja überhaupt nicht mit. Mhm. Das ist auch der Unterschied zu dem, was früher an Schadsoftware häufig unterwegs gewesen ist. Da haben halt die Leute, die die Schadsoftware verbrochen haben, sich sehr viel Mühe gegeben, dass man eben nicht mitbekommt, dass da irgendwas passiert. Mhm. Das ist aber mittlerweile, wo du halt mit Ransomware, also mit dieser Erpressersoftware zu tun hast, das hat sich komplett umgekehrt. Da ist den Tätern ja gerade daran gelegen, dass du es mitbekommst.
Also das ist dann das, wo ich dann meinen Rechner starte und da steht da, alle Daten gesperrt, bitte zahle jetzt die Summe auf das Konto, oder?
Ganz genau.
Okay. Ich will nochmal einen Schritt nochmal zu diesen E-Mail-Anhängen zum Beispiel zurückgehen. Mhm. Jetzt denke ich, die Firma kenne ich, den Ansprechpartner jetzt nicht, aber was hat er mir da geschickt? Ich klicke da mal drauf. Mhm. Was passiert dann eigentlich?
Das kommt eben drauf an, was jetzt in so einem E-Mail-Anhang drin ist. Wenn ich jetzt mal von einer Ransomware ausgehe, dann klickt man das Ding halt an und augenscheinlich passiert dann erstmal nichts. Ja, also es kann sein, es passiert gar nichts oder es geht tatsächlich Word oder Excel oder sonst irgendwas auf. Und da drin sieht man dann irgendwo eine Schaltfläche, wo drin steht, sowas in der Art von, Makros sind auf diesem System deaktiviert, bitte hier klicken. Mhm. Dann ist da so eine Schaltfläche, wo man dann draufklicken soll. Und damit führt man dann aber den tatsächlichen Schadcode dann aus. Und der macht im Hintergrund eben das, was er dann macht. Das reicht von unauffällig eine Hintertür im Netzwerk oder auf dem Rechner installieren, bis hin zu eine Schadsoftware weiter aus dem Internet nachladen, die dann entweder sofort oder nach einer gewissen Zeit dann anfängt aktiv zu werden und zum Beispiel Rechnersysteme verschlüsselt. Okay. Ja, das ist eben das Fiese, das muss nicht immer alles sofort passieren. Also da haben wir auch schon Fälle gehabt, die habe ich auch selber schon gesehen, wo dann so ein E-Mail-Anhang reingekommen ist. Den hat dann der Herr Müller-Meyer-Schulze-Schmidt dann irgendwie aufgemacht und festgestellt, da passiert nichts, war dann der Meinung, die Datei muss wohl kaputt sein, hat die dann irgendwie an zwei Kollegen geschickt und sagt, hör mal, ich kriege die Datei nicht geöffnet, guck mal, ob ihr das irgendwie hinbekommt. Also hat es auch schon gegeben, war für die Betroffenen jetzt, sagen wir mal, eher so mittelgut, aber ist halt die Realität, was eben auch passieren kann.
Was sollte ich denn machen? Also klar, ich sollte dann natürlich nicht den Anhang aufmachen, aber manchmal ist man ja vielleicht, ne, irgendwie im Brass und ist hier und da zugange und ach, ich mach mal eben schnell auf und dann denke ich, Mist, hätte ich jetzt gar nicht machen sollen, könnte ja, das sein. Sollte ich denn Stecker ziehen und Rechner irgendwie verbrennen oder was mache ich dann?
Auf den Scheiterhaufen.
Ist ein verständlicher Impuls an der Stelle, klar. Ja, ich sag mal, das ist immer so eine Einzelfallentscheidung. Es gibt Fälle, in denen man sagt, die Rechner auf gar keinen Fall ausschalten und nicht irgendwie Stecker ziehen oder so. Das kommt dann immer drauf an, auf das Szenario, was dann eben tatsächlich jetzt eingetroffen ist. Also Pauschalantworten wirst du im Bereich IT-Sicherheit kaum irgendwo bekommen.
Ja.
Aber grundsätzlich, genau wie du sagtest, ne, du bist halt irgendwie in Eile oder bist mit einem Bein schon im Wochenende und dann kommt noch irgendwie eine E-Mail und du sagst, ja, ach komm, die eine E-Mail machst du noch eben. Mhm. Genau deshalb funktionieren solche Ansätze tatsächlich auch. Also haben wir tatsächlich bei einem Test hier auch selber mal hausintern gesehen, wobei man sagen muss, das war schon ein bisschen schmutzig, weil da auch mit Insiderwissen gearbeitet worden ist. Da kam halt eine E-Mail an die jeweiligen Teamleiter. Das war so, ich sag mal so Ende, Mitte, Ende Oktober, wo so Personalabteilungen immer ganz gerne darauf aufmerksam machen, so hey, ihr habt noch Resturlaubstage oder Überstunden oder so, seht mal zu, dass ihr die losbekommt. Da wurden halt eine E-Mail verschickt, die erstmal so aussah, als kämen die von dem Zeiterfassungssystem. Die Ansprache hat gestimmt, also die Namen von den Kollegen standen da auch tatsächlich korrekt drin. Und ja, da war dann halt ein Link drin, der auch, wenn man da drauf geklickt hat, so aussah wie dieses Login-Portal, wo man das nachgucken kann, mit dem Text eben so, hey, liebe so und so, lieber so und so, hier ist die Übersicht über die Resturlaubstage von deinen Teammitgliedern, kannst du hier klicken und dir das angucken, wenn es irgendwo Korrekturen geben muss, dann sag Bescheid. Ja, und das hat tatsächlich bei einigen Leuten funktioniert, kann man den Leuten jetzt auch keinen Vorwurf draus machen, weil, wie gesagt, es wurde mit Insiderwissen gearbeitet. Es hätte Anzeichen gegeben, wo man dran hätte sehen können, dass es ein Fake ist. Aber da musste man schon wirklich dreimal hingucken. Und ja, so haben dann einige Leute tatsächlich dann dort Login-Daten eingegeben. Ja, weil die Ansprache stimmte, das Timing stimmte und diese E-Mail kam auch irgendwie, ich glaube, an einem Freitag so um, weiß nicht, kurz nach drei. Mhm. Wo die meisten Leute dann gedanklich schon längst irgendwie im Wochenende am Grill beim Feierabendbier oder sonst wo sind.
Krass. Aber die eine Sache noch dazu, Entschuldigung, Thomas. Die meisten E-Mails mache ich, glaube ich, mittlerweile auf dem Handy auf. Mhm. Was passiert denn dann?
Ich sag mal, wenn du jetzt ein Word-Dokument auf einem Smartphone aufmachst, wird sehr wahrscheinlich nicht viel passieren. Aber da möchte ich jetzt auch jetzt auch nicht für unterschreiben, dass das immer so ist. Was aber tatsächlich auf Smartphones immer noch ein Problem ist, weil ein Smartphone-Display ist ja jetzt, das wird dich überraschen, nicht so breit wie so ein Display, was du jetzt am Arbeitsplatz stehen hast. Wenn du da halt auf irgendwelche Links drauf geführt wirst, dann wird halt nur der erste Teil von dem Link angezeigt. Mhm. Und die Internetadressen, die dann halt hinter einer zum Beispiel manipulierten oder bösartigen Webseite stehen, die sind halt so aufgebaut, dass sie vorne im vorderen Bereich total normal aussehen. Hinten dran, wenn man die komplette Adresse dann sich anguckt, aber sichtbar ist, hey, führt überhaupt nicht dahin, wo behauptet wird, dass es hingeht. Sieht man ganz häufig mal bei irgendwelchen PayPal oder eBay-Phishing-E-Mails, ne, wo dann vorne steht irgendwie HTTP irgendwie login.ebay. irgendwas und an der Stelle ist die Adresse dann auf dem Handy-Display oft schon abgeschnitten und aber hinten dran siehst du dann halt irgendwie so eine Adresse, wo dann, weiß nicht, irgendwie einmal mit der Hand auf die Tastatur gehauen, .com, mhm. Was dann die eigentliche Adresse ist, wo es hingeht. Ja, aber siehst du halt nicht, wenn du nicht danach suchst.
Okay. Und dann wird mein Handy gesperrt unter Umständen oder was kann passieren?
Ja, wenn es zum Beispiel eine Phishing-E-Mail ist, wo es heißt, hier log dich bitte einmal hier ein oder bestätige deine persönlichen Informationen bei deiner Bank,
ja.
Dann gibst du da unter Umständen Daten ein, die du da vielleicht nicht eingeben solltest. Okay.
Jetzt sind wir im Galaboy auch immer digitaler unterwegs und da haben wir ja auch, wir haben Rechner im Büro, wir haben vielleicht Laptops, Notebooks, die Leute mitnehmen nach Hause, wir haben Mitarbeiter, die machen auch Zeiterfassung mit dem Handy oder so.
Tablets, ja.
mit Tablets auch, ob jetzt iOS, Android, was auch immer, wo siehst du da das größte Gefahrenpotenzial? Also bei welcher Art der Kommunikation dann auch, also technisch gesehen?
Meinst du jetzt im Sinne von, was für einen Impact hat es, wenn jetzt ein Gerät kaputt ist oder weg? Oder,
Nee, eher, wo können sich Leute irgendwie, in welchem System können die Leute sich am leichtesten reinwählen? Also wenn ich jetzt, du sagtest gerade, dieses Beispiel mit der Zeiterfassung war eine Website, wo man sich einloggt, wo man dann Benutzerdaten, Passwörter eingibt und dann da irgendwie Zugriff hat auf Urlaubstage und so weiter und so fort. Oder auch vielleicht irgendwelche Lösungen, wo Leute Informationen sich holen wollen. Nicht nur irgendwie alles mit E-Mails, sag ich mal, oder mit, ja, bleiben wir mal bei E-Mail, nur mit E-Mails irgendwie kommunizieren. Ne? Wer macht was, wer soll was machen, wer hat welche Aufgaben, sondern genau, so, wo siehst du das da?
Ich sag mal, wenn man es von der IT-Sicherheitsseite betrachtet, es steht und fällt alles mit den Prozessen, die du hinten dran hast.
Ja.
Ne? Wenn du, sag ich mal, jetzt jemanden hast, der eine E-Mail bekommt und da heißt es, hör mal, wir haben hier mega geheimes Projekt und das ist total wichtig und das ist vertraulich und darf keiner erfahren. Du musst jetzt aber für dieses Projekt einmal eine Überweisung in Höhe von, keine Ahnung, 100.000 oder so auf ein bestimmtes Konto leisten. Und bitte sprich mich nicht persönlich drauf an, ne? Die Wände haben Ohren und so weiter. Hat es in der Vergangenheit schon gegeben. Und wenn man da halt im Hintergrund einen Prozess hat, der sagt, Überweisungen ab Höhe XY müssen zwangsweise von mindestens 2-3 Leuten irgendwie gegengezeichnet werden und es dürfen nur die und die Leute machen und da muss immer dann auch der Chef in CC. Das ist dann eine Sache, wo man sich als Angestellter auch drauf stützen kann und sagen kann, auch wenn vermeintlich eine E-Mail vom Chef kommt, die sagt, bitte umgehe diesen Prozess, dass auch ein Mitarbeiter sagen kann, nee, mache ich nicht, das ist so hier verabschiedet worden, das hast du lieber Chef mit unterschrieben und das findet auch so statt. Das ist eine Sache. Also die Prozesse, die dahinter stecken, dass die eben von vornherein festgelegt und auch jedem bekannt sind. Dann die Kommunikationskanäle, die halt genutzt werden. Das ist dann wahrscheinlich irgendwie Kommunikation auf der Baustelle, dann über, weiß nicht, irgendwelche Messenger oder sonst was. Oder wenn es zwischen Baustelle und Dispo geht, da wird dann mal telefoniert. Also da... Die Kommunikationskanäle selbst sind an der Stelle jetzt nicht unbedingt das Hauptproblem.
Okay, und wenn jetzt, sag ich mal, der Mitarbeitende auf seinem privaten Gerät das macht und das dann irgendwie gehackt wird?
Ja, da sind wir dann mitten in diesem ganz großen Bereich Datenschutzrecht. Das ist halt auch ein Fass, das man so nach dem, was ich bis jetzt mitbekommen habe, am besten zulässt. Also rechtlich am saubersten wäre es, wenn Firmendaten auch auf Firmengeräten bleiben. Also das ist halt in vielen Fällen in der Praxis anders geregelt, wo dann gesagt wird, pass auf, ihr könnt mit eurem privaten Handy auch arbeiten, also mit Daten von der Firma umgehen. Ist eine Entscheidung, die wird in vielen Fällen so getroffen. Wenn man es aus der juristischen Seite betrachtet, würde ich sagen, naja, vielleicht jetzt nicht unbedingt die beste Idee, denn wenn halt ein Privatgerät mal gehackt wird, abhanden kommt und so weiter und so fort und man dann sich mit der Möglichkeit befassen muss, jetzt haben vielleicht irgendwelche unbefugten Firmendaten in die Finger bekommen, da wird es dann halt rechtlich, geht es dann halt rechtlich ganz schnell aufs Glatteis.
Was ist denn so, also wir hatten jetzt gerade einmal dieses Thema mit E-Mails und so weiter, welche Bedrohungen habe ich denn sonst noch zu befürchten als, jetzt mal als Galabau-Betrieb? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe es mal irgendwo gelesen, dass, glaube ich, dieses Öffnen von E-Mail-Anhängen, glaube ich, der größte Case ist, wo ich irgendwie eine Bedrohung bekommen könnte.
Ja, ist tatsächlich so. Also eben auch, weil Kriminelle relativ konservativ sind und wissen, das dieser Ansatz über E-Mail, das funktioniert. Never change a running system. Genauso sieht's aus. Und es wird halt auch von Täterseite mit psychologischen Tricks gearbeitet, wo halt, sag ich mal, Druck aufgebaut wird, Dringlichkeit suggeriert wird, sodass dann Leute meinen so, oh, jetzt muss ich hier aber ganz schnell irgendwas machen und zum Beispiel auf irgendeinen Link draufklicken oder irgendwo irgendwelche Daten eingeben oder so. Oder halt Leuten einfach auch einen Schreck einjagen, Angst machen, so, hey, hör mal, dein Bankkonto wird demnächst gesperrt, bitte innerhalb der nächsten 24 Stunden hier drauf drücken und deine Daten bestätigen. Hm. Also da wissen Täter schon relativ gut, auf welche Knöpfe sie da drücken müssen. Und da ist es eben an den Leuten, sich an der Stelle nicht beeinflussen zu lassen. Das klingt jetzt relativ lapidar, aber wenn man halt so, ich sag mal, mitten in der geschäftlichen Rush-Hour ist und jeden Tag, weiß nicht, 100 E-Mails bearbeiten muss, da fällt sowas dann halt auch schnell mal hinten rüber.
Ja. Hast du denn so eine Checkliste? Also ist ja eigentlich, muss ich ja nur irgendwie geistig irgendwelche Kontrollkästchen abhaken.
Ich sag mal, man sollte vorsichtig werden, dann, wenn irgendwo, ja, sag ich mal, Druck aufgebaut werden soll. Mhm. Wenn du irgendwo so einen Schreckmoment hast, so, oh Gott, mein Handy oder mein Bankkonto wird jetzt gesperrt. Mhm. Das ist, wenn halt einem mit was Negativem gedroht wird, was man selber natürlich nicht will. Ne? Ich möchte auch nicht, dass mein Bankkonto gesperrt wird. Und mir ist natürlich daran gelegen, dass das nicht passiert. Mhm. Und ja, wenn man diese Schrecksekunde überwunden hat und nachdenkt so, hey, macht das überhaupt Sinn, was ich jetzt hier gerade gesagt bekomme?
Ja.
Das ist zum Beispiel ein Indiz. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine E-Mail bekomme, die sagt, hör mal, dein Bankkonto wird demnächst gesperrt, dann gucke ich mir die E-Mail an und merke, da steht Postbank drunter und dann fällt mir ein, Moment, ich hab doch überhaupt kein Konto bei der Postbank.
Und das gleiche Thema, glaube ich, auch, warum schickt der mir jetzt eine Rechnung?
Also genau. Ja, das ist halt immer so ein bisschen, ist immer so ein bisschen das Schwierige. Gerade wenn halt mit, sag ich mal, Insiderwissen gearbeitet wird, wenn eine Rechnung reinkommt, vielleicht hast du mit dem Unternehmen, was angeblich diese Rechnung geschickt hat, wirklich mal zu tun gehabt. Mhm. Gerade in einem größeren Unternehmen kriegt man natürlich jetzt auch selber nicht immer alles mit, was jeder irgendwie so macht. Und da wird dann halt gesagt, ja, wird schon stimmen. Dann macht man die Rechnung halt auf und hat sich da unter Umständen eine Schadsoftware drin eingefangen.
Kann ich mich auf Absenderadressen verlassen?
Jein. Also das, was in den meisten Mail-Programmen angezeigt wird, mit irgendwie Vorname, Punkt, Nachname, Ad und so weiter, Teile dieser sogenannten E-Mail-Header sind komplett Freitext. Da kannst du reinschreiben, was du willst. Mhm. Also die E-Mail-Adresse sieht man auch nicht unbedingt immer als erstes, wenn man sein E-Mail-Programm aufmacht. Also eine E-Mail-Adresse muss nicht immer das sein, was da auch tatsächlich wirklich hintersteht.
Bei uns ist es so, dass wenn mir jemand eine Word- oder Excel-Datei schickt, dann geht die bei uns direkt erstmal in Quarantäne. Aber ich bekomme auch tatsächlich ganz oft Word- und Excel-Dateien geschickt, wo ich mir denke, okay, warum verschickt ihr das überhaupt? Das kann ich ja sowieso auch ändern. Das macht ja eigentlich auch gar keinen Sinn, sowas zu versinnen. Würdest du persönlich Excel- und Word-Dateien verschicken oder was können die Unternehmen machen, um das, sollte man die generell rausfischen oder?
Und wenn man jetzt auf welchem Wege sollte ich die besser verschicken als nicht über E-Mail? Also wenn es jetzt wirklich eine Word-Datei ist, hey, wir arbeiten zusammen an diesem Dokument oder Excel-Tabelle?
Ich sag mal, da kommt es immer so ein bisschen auf den jeweiligen Use-Case an. Also ich sehe es auch häufig, dass halt irgendwelche Excel-Dateien verschickt werden, mit irgendwelchen Kalkulationen drin, mit irgendwelchen Angeboten. Du weißt selber, was du da kriegst. Es gibt halt ein paar Sachen, die man speziell bei Office konfigurieren kann, um eben die Chance zu minimieren, dass da halt irgendwelcher Schmuh mit passiert. Dieses Beispiel, was ich gerade genannt hatte mit, ich mache mein Word oder Excel auf und dann werde ich irgendwie aufgefordert, irgendwelche Plugins oder Makros zu aktivieren. Das ist genau das, was in diese Richtung geht. Diese Sachen kann Excel oder kann Office generell tatsächlich halt mit eingebetteten Programmcode arbeiten. Das kann man aber auch abstellen.
Okay.
Das muss man dann aber halt auch abstellen. Haben wir bei uns intern zum Beispiel auch, dass bestimmte Dateitypen oder bestimmte E-Mails erstmal direkt in eine Quarantäne gehen. Dann kriegst du eine Nachricht so, hey, die E-Mail XY ist in Quarantäne gelandet. Wenn du diese E-Mail brauchst, bitte wende dich an so und so.
Ja.
Das ist eine Möglichkeit, die auch gut funktioniert. Also ich habe bis jetzt zumindest bei uns noch keine falsch positive Erkennung an der Stelle gehabt. Wenn jetzt allerdings so der Umgang mit halt zum Beispiel Excel-Dateien, wenn das halt man sagt immer so schön, ein Business Case ist, ne? Also die Leute brauchen halt ihre Excel-Dateien für das, was sie machen, dass man dann halt sagt, okay, aber eingebettete Makros sind an der Stelle dann einfach mal außen vor und die kann man dann auch so konfigurieren, dass der Benutzer selber sie am Rechner auch nicht wieder einschalten kann.
Okay.
Aber das ist halt, was man in Anführungsstrichen nur machen muss.
Und was sagst du, wenn die Leute das dann per WeTransfer verschicken? Als Beispiel, als...
Ja gut, wenn du eine Datei per WeTransfer verschickst, dann kann sich das Gegenüber die Datei natürlich runterladen. Aber wenn da auf dem Rechner zum Beispiel Makros in Excel gesperrt sind, okay, da ist das dann völlig egal, ob das per E-Mail oder per WeTransfer oder Dropbox oder was auch immer irgendwie übermittelt worden ist. Das lokal installierte Excel sagt dann halt, Makros sind blockiert, sind außen vor und die kannst du als Nutzer dann auch nicht einschalten, sofern das natürlich von der Administration entsprechend konfiguriert ist.
Jetzt bekomme ich so eine Mail, klicke da drauf und jetzt wird mein Rechner gesperrt und da steht hin und wieder irgendwas, keine Ahnung, zahlen Sie Summe X. Mhm. Also das ist letztendlich ja das Geschäftsmodell der Profis, ne, die da am Werk sind, oder?
Das ist ein relativ beliebtes Geschäftsmodell, ja.
Und sollte ich bezahlen?
Nein. Das ist die kurze Antwort. Die lange Antwort ist nein, definitiv nicht.
Aber dann kriege ich meine Daten ja gar nicht wieder. Oder kriege ich die dann wieder, wenn ich bezahlt habe? Das weiß ich auch nicht, oder?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Da habe ich jetzt vor einiger Zeit ein sehr spannendes Webinar mal gehabt mit jemandem, der als Beruf tatsächlich Täterkommunikation macht, der auch bei Geiselnahmen zum Beispiel mit Tätern verhandelt. Und erstmal die Empfehlung ist grundsätzlich immer nicht zu zahlen. Mhm. Weil das ist immer und unter jeden Umständen die schlechteste denkbare Alternative.
Ich verhandle nicht mit Erpressern sozusagen, sage ich meinen Kindern manchmal auch.
Ja, es ist eine Sache, die man durchaus so sehen kann und in dem Falle auch sollte. Aber unabhängig davon, zum einen, ich habe keine Garantie, dass ich tatsächlich Dateien wiederbekomme. Also das kann sein, kann aber auch nicht sein. Und selbst wenn ich dann eine Zahlung leiste, kann es passieren, dass man tatsächlich ein Entschlüsselungswerkzeug bekommt, aber das braucht derart lange, dass es halt Wochen dauert, um, sag ich mal, einen großen Datenbankserver wiederherzustellen. Ne, weil in einigen Fällen sind halt diese Decryptor, so nennen die sich, nicht darauf ausgelegt, dass sie performant sind. Die Schadsoftware ist darauf ausgelegt, sehr schnell sehr viele Dateien zu verschlüsseln, aber ist halt nicht unbedingt darauf ausgelegt, sie auch schnell wieder zu entschlüsseln. Das sind halt alles jeweils Einzelfallbetrachtungen. Grundsätzlich ist es aber so, wenn dann halt so eine Meldung auf dem Bildschirm auftaucht, dann ist erstmal wichtig zu wissen, erstmal habe ich Backups, habe ich Dateisicherung. Das ist das Erste, was man sich an der Stelle fragen sollte. Und wenn man halt Datensicherung hat, die auch wiederherstellbar sind, weil alle schreien immer nach Backups, aber keiner schreit nach Recovery. Das ist halt Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei ist, hat sich das eventuell anderswo im Netzwerk schon ausgebreitet? Das ist nämlich in ganz vielen Fällen so. Diese Erpressernachricht, die dann auf dem Bildschirm erscheint oder wo dann halt eine Textdatei auf dem Desktop liegt, das ist eigentlich nur der letzte Teil einer ganzen Kette von Sachen, die vorher schon passiert sind. Denn in den allermeisten Fällen haben die Täter sich schon eine Weile lang im Netzwerk umgeguckt, um zu schauen, ob da was zu holen ist und was da zu holen ist. Und da auch Täter, die sind ja auch alle nicht doof, sind ja alle nicht auf den Kopf gefallen. Natürlich haben die auch mitgekriegt, dass immer weniger Leute tatsächlich zahlen und haben dann gesagt, ja gut, ist nicht schlimm, ich verschlüssel die Daten trotzdem, aber vorher ziehe ich mir eine Kopie von den Daten. Das heißt, an der Stelle kann ich meine Backups direkt wieder zurückspielen. Das ist auch alles schön, aber die Täter können dann sagen, ja pass auf, du zahlst aber trotzdem, weil sonst veröffentlichen wir deine Daten. Oder wir stecken der Datenschutzaufsichtsbehörde der Zuständigen, dass ihr da einen meldepflichtigen Vorfall hattet.
Auf der IPM hatten wir das aber auch, dass mittlerweile ja nicht mehr, also die Leute das Geld damit verdienen wollen, sondern die Daten ja viel wichtiger sind heutzutage.
Ja, das ist eben einer der Ansätze, die genau dahinter stecken. Mhm. Dass sie halt sagen, pass auf, wir haben hier deine Daten und es liegt jetzt an dir und deiner Zahlungsbereitschaft, ob diese Daten jetzt öffentlich werden oder nicht. Das ist einmal so die direkte Monetarisierung der Daten, dass die Leute dir quasi deine eigenen Daten wieder zurückverkaufen. Ob die Daten jetzt dann tatsächlich auch hinterher löschen, steht auf einem anderen Blatt.
Was machen die dann mit den Daten? Also dann habe ich ja zum Beispiel personenbezogene Daten von meinen Kunden, von meinen Mitarbeitenden.
Genau.
Und die kann ich dann wieder benutzen, um die wieder zu fischen und denen eine Rechnung zu schicken.
Zum Beispiel. Also die Daten kann man dann auch auf dem Wege weiterverwerten. dass man sagt, wenn ich jetzt hier Personaldaten habe, dass ich dann mal versuche, an die Angestellten heranzutreten und vielleicht die auf anderen Wegen irgendwie zu erwischen. Kann aber natürlich auch sein, dass dann gesagt wird, pass auf, die Daten selber sind uns relativ egal, wenn ihr nicht zahlt. Wir haben hier eine Webseite, da werden diese Daten dann drauf veröffentlicht und die kann dann jeder, sag ich mal, Hans Franz sich irgendwie runterladen. Es gibt Tätergruppen, die machen das genauso. Die schicken einem auch eine Referenz in Anführungsstrichen und sagen, pass auf dieser und jener Webseite, da siehst du, welche Firmen wir alle schon erwischt haben und welche Daten wir von denen tatsächlich dann erbeuten konnten.
Hier meine Referenzen, bitteschön.
Aber ja. kann ich denn sicher sein, wenn ich jetzt, also die sind jetzt bei mir auf meinem Rechner, ich habe dieses Erpresserschreiben quasi und jetzt sage ich, ach, ich habe ja ein Backup, ich spiele mal alles wieder zurück. Mhm. Aber ist der dann nicht immer noch auf meinem Rechner?
Die Gefahr besteht natürlich. Ja, also deshalb einfach nur ein Backup wieder zurückspielen, das ist Teil der Lösung. Das ist auch eine gute Sache, sollte man auch machen. Aber man weiß halt nicht, sind die Systeme selber sauber? In vielen Fällen sind sie es tatsächlich, weil die Täter ihre Spuren natürlich entsprechend versuchen zu verwischen. Da kann ich mich aber nicht drauf verlassen. Also gerade wenn ich selber keine Ahnung von der Materie habe, kann ich da jetzt keine verlässliche Aussage zu treffen.
Wer hilft mir denn dann da weiter, wenn sowas passiert?
Ich sage mal, es gibt Leute, die sich darauf spezialisiert haben, genau in solchen Fällen dann aktiv zu werden, wo dann eben erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht wird, welche Systeme sind betroffen, was für Informationen haben wir jetzt zum Beispiel über die Tätergruppen, gibt es irgendwo Anzeichen, dass zum Beispiel Daten ausgeleitet worden sind oder gibt es noch aktive Netzwerkkommunikation innerhalb des Netzwerkes, die auf die Täter zurückzuführen ist? Und das sind dann eben Unternehmen, da gehört G-Data unter anderem auch mit zu, wo dann halt Kollegen sich das genau anschauen, gucken, was sind dort für Spuren vorhanden. Da wird dann Forensik gemacht, da wird dann auch gegebenenfalls mit Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet, um eben erstmal rauszufinden, wie sind die überhaupt reingekommen. Punkt 1. Punkt 2, was haben sie für Schaden angerichtet? Mhm. Und Punkt 3, haben sie irgendwo noch, sag ich mal, so einen Fuß in der Tür ins Netzwerk, wo sie vielleicht hinterher nochmal wiederkommen könnten. Und dann der eigentlich wichtigste Schritt, wie gehen wir wieder in eine Art von Normalbetrieb über, weil das ist der Teil, der in der Regel am längsten dauert.
Ja, gibt es da eine Versicherung zu eigentlich? Habe ich gerade gefragt.
Ja, es gibt Versicherungen, die, ich sag mal, die Kosten hierfür auffangen können, aber da muss man halt wirklich sehr, sehr sorgfältig ins Kleingedruckte reinschauen, um zu gucken, erstmal, was für Vorfälle sind überhaupt abgesichert, Punkt 1. Und Punkt 2, wo sind die Grenzen dieser Absicherung? Ne? Also sind irgendwie die Beträge irgendwo gedeckelt oder gibt es irgendwelche Sonderklauseln? Das ist jetzt auch wieder ein Thema, da stecke ich jetzt nicht so wahnsinnig tief drin. Ja. Aber grundsätzlich, ja, es gibt Versicherungen. Und nein, Versicherung heißt nicht, dass ich irgendwo unterschreibe und dann sage, so, jetzt habe ich meine Sicherheit fertig und jetzt brauche ich nichts mehr machen. Ja. Also ist so ein bisschen wie bei Bankkrediten. Wenn man einen Kredit aufnimmt, muss man erstmal nachweisen, dass man den eigentlich nicht braucht.
Ja. Ich habe einen guten Freund und stelle eine Frage für ihn.
Okay. Frage für einen Freund.
Ja, Frage für einen Freund. Der hatte mal einen Fall, dass er auch eine Phishing-Mail reingefallen ist und sein Facebook wurde gehackt. Mhm. Und er hat dann die Polizei.
Ach so, der Freund.
Der Freund online Anzeige geschaltet und bekam dann nach ein paar Monaten die Antwort von der Polizei, konnte nicht.
Verfahren eingestellt.
Ja. Genau. Und der sagte mir, dass allein der Fragebogen bei der Polizei alles andere als für diesen Fall ausgelegt ist. Also das Thema Online-Kriminalität ist bei der Polizei so gar nicht irgendwie präsent, dass man sagt, das ist genau hier ein Leitfaden, hey, da kannst du diese Art der Forensik, wie du gerade sagst, vielleicht viel umfangreicher ablegen, dass die Leute das vielleicht auch nachverfolgen können.
Na, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen, ich sag mal, was jetzt jeder privat macht. Wenn ich jetzt irgendwie privat, weiß nicht, irgendwie Social-Media-Konto wurde gehackt, ja, das kann ich bei der Polizei zur Anzeige bringen und die nehmen die Anzeige dann vielleicht sogar auch auf, aber da kann ich jetzt erstmal nicht unbedingt automatisch davon ausgehen, dass dann auch irgendwo, sag ich mal, Handschellen zugehen. Wofür das allerdings gut ist, ist eben, um, sag ich mal, Informationen zu sammeln, aus Sicht der Polizei. Denn ich habe gerade schon mal so das Stichwort Dunkelfeld erwähnt. diese Zahlen, die man so in der Presse liest, über Schadenssummen und über die Anzahl betroffener Unternehmen, das sind nur die Fälle, von denen man weiß und wo tatsächlich was zur Anzeige gebracht worden ist. Mhm. In ganz vielen Fällen ist es halt nämlich halt genau so, wie du es gerade gesagt hast. Da haben dann Leute gesagt, ja gut, ist jetzt doof, aber wir haben ja eine Datensicherung, wir stellen das alles wieder her, wir können vielleicht mit einem halben Tag Datenverlust irgendwie weiterarbeiten. Und ja, das buchen wir dann einfach mal unter Akte Lehrgeld ab und machen erstmal weiter. Ne? Und aber diese Vorfälle, die tauchen dann in keiner Statistik auf. Ne? Das ist immer das, worüber man sich bewusst sein muss. Und gerade für Unternehmen gibt es tatsächlich noch andere Ansprechpartner bei der Polizei, die eben speziell für Unternehmen gedacht sind. Ne? Das ist in den einzelnen Bundesländern, die heißen, glaube ich, immer unterschiedlich, aber es ist, glaube ich, immer die zentrale Ansprechstelle Cybercrime. Da gibt es bei den jeweiligen LKAs auch meistens irgendwie eine E-Mail-Adresse und oder Telefonnummer. Am besten einfach mal googeln. Wie gesagt, für jedes Bundesland wird es da eine entsprechende Lösung geben. Und die können dann zum einen sag ich mal, gewisse Hilfestellungen leisten, und haben vielleicht auch das ein oder andere an Ressourcen, wo man selber noch drauf zugreifen kann, um halt, sag ich mal, in der Sache irgendwo voranzukommen.
Das LKA oder generell Polizeibeamte, werden die dann vielleicht auch von so Firmen wie euch geschult in diesem Ganzen? Wie kann ich das analysieren? Wie kann ich das nachvollziehen?
Also die genauen Fortbildungs- oder Bildungswege bei der Polizei, die sind mir persönlich jetzt nicht transparent. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da halt Schulungen stattfinden von Leuten aus der Industrie, die dann eben denen sagen, worauf es ankommt. Aber grundsätzlich ist es so, ja, die Polizei ist halt chronisch überlastet, was sowas angeht. Ermittlungsverfahren mit der Perspektive, da irgendwo auf eine Täterergreifung hinzuwirken, ja, das ist halt nicht mal eben in 2 Wochen gemacht. Also da weiß ich von Verfahren, die sich über 3 Jahre und länger hingezogen haben, wo dann erst teilweise auch im Ausland koordiniert Zugriffe stattgefunden haben. Also mit einem dieser Ermittler in einem Fall habe ich auch schon mal gesprochen, der war selber bei dem Zugriff dabei. Das war irgendwo in der Ukraine, wo dann tatsächlich jemand dann hochgenommen worden ist. Also völlig, also richtig spannende Geschichte, aber ist halt, das sind halt Sachen, die nicht unbedingt öffentlich sind.
Aber das Thema Schulung ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ne, um halt einfach überhaupt nicht in so eine Situation zu kommen. Also was hast du Tipps für die Unternehmen? Worauf sollte ich achten? Was sollte ich auf jeden Fall haben, damit ich nicht da reinlaufe oder, wenn es doch passiert, möglichst schnell einen Ausweg finde?
Ja, also grundsätzlich Schulungen sind immer eine gute Sache. Ne? Also Wissen ist mit das wirksamste Mittel gegen, sag ich mal, so unliebsame Vorfälle. Und die Kritik, die ganz viele dann automatisch daran haben, ja, Schulung, das bringt ja alles überhaupt nichts. Das ist ja, da kann ich mir auch nichts von kaufen. Und gibt ja sogar Studien, die sagen, das bringt nichts. Sage ich, ja, ist so nicht hundertprozentig richtig. Aber grundsätzlich, Schulungen sind erstmal eine gute Grundlage, auf die man aufbauen kann. Also sowohl Schulungen für die Mitarbeitenden als auch für die Geschäftsführung. Die ist davon auch alles andere als ausgenommen. Da muss dann eben das entsprechende Wissen vermittelt werden, dass die Leute erstmal ein Gefühl dafür kriegen, wie sieht tatsächlich eine E-Mail aus, die nicht 100% koscher ist, oder was sollte ich im Außendienst zum Beispiel beachten, ne, dass ich nicht meinen Laptop irgendwie offen im Biergarten oder auf irgendeiner Messe irgendwie rumstehen lasse, dass da halt jeder dran kann. Das sind so einfache Sachen, die man halt auch im Rahmen einer Schulung vermitteln kann. Da kommt es halt extrem drauf an, wie eine Schulung aussieht. Also jeder, der schon mal irgendwie eine Klassenarbeit oder eine Klausur geschrieben hat, der weiß, da setzt man sich dann abends vorher hin, ballert sich das alles in den Kopf, schreibt dann irgendwie seinen Test oder seine Klausur und 2 Tage nach der Klausur ist von dem Wissen halt nichts mehr da. Ja, und so ist es halt auch bei ganz vielen Schulungen, die so angeboten werden. Da gibt es dann halt einmal im Jahr oder einmal im Halbjahr, da kommt dann irgendwer, da sitzt man dann einen Vormittag irgendwie bei Kaffee und Brötchen in irgendeinem Meetingraum, kriegt dann das gesamte Wissen so im Frontalunterricht dann vermittelt, schreibt dann am Ende so einen kleinen Multiple-Choice-Test, macht dann da seine Kreuzchen und kriegt dann hinterher so einen Zettel überreicht, da steht Urkunde drauf und da steht dann drauf so, ich bin jetzt geschult. Aber wenn man dann mal so 3 Wochen weitergeht, da ist dann nur noch sehr wenig von da. Aber so Schulungen sind halt auch nur oder können halt auch nur Teil einer Gesamtlösung sein. Wenn jetzt irgendwer sagt, ja, Schulungen bringen ja nichts, kann ich sagen, ich gebe dem recht, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Schulungen das Einzige sind, was die Leute halt machen. Mhm. Also wenn, ich setze jetzt mal wieder die Ermittlerbrille auf, mhm. Wenn alles, was ich jetzt machen muss, als jemand, der kriminell motiviert ist, wenn alles, was ich machen muss, ist, jemandem eine E-Mail zu schicken und das gesamte System bricht zusammen, dann ist da irgendwo was schiefgelaufen. Dann hat irgendwer eine ganze Menge an Informationen nicht mitbekommen. Das reicht von erstmal, dass da eventuell ein verdächtiger Anhang drin war, bis hin zu, da hat dann irgendjemand einen Anhang ausgeführt und dann gab es irgendwo im Netzwerk Protokolldateien, die gewisse Muster aufgewiesen haben, die sehr charakteristisch für einen Angriff sind, aber in diese Protokolle hat keiner reingeguckt. Dann gab es vielleicht auch einen Malware-Schutz irgendwo im Netzwerk, der hat auch schön brav auf diese Datei aufmerksam gemacht, hat aber keiner mitgekriegt, weil war an einem Freitagabend, hat keiner mehr drauf geguckt. Ja, und dann kommen die Leute montags ins Büro und ja, können dann im Prinzip zusammenfegen.
Ich möchte nochmal ein technisches Deep Dive nochmal kurz machen, weil da sind wir gerade über diesen Datenschutz drüber gesprungen, Datensicherung drüber gesprungen und generell das ganze Thema Firewall, VPN und sowas alles. Also erst Datensicherung. Womit sollte ich am besten eine Datensicherung machen? Kann ich aber eine externe Festplatte nehmen und die schön im Büro lassen, wo der drauf sichert oder?
Kannst du machen, aber die Festplatte sollte dann A, verschlüsselt und B, auch nach Möglichkeit weggeschlossen sein. Ja, das kann man machen. Das Weggeschlossen ist deshalb wichtig, weil auch das habe ich schon gesehen, dass dann irgendwo, lag dann irgendwie auf so einem Rechnergehäuse, was irgendwo in der Besenkammer stand, liegt oben so eine externe Festplatte drauf. Da hat auch einer mal einen Zettel draufgepackt, irgendwie Datensicherung bitte stecken lassen. Und genau da ist das Problem. Eine Datensicherung hat nichts im Produktivnetz verloren. Mhm. Die hat einmal zu laufen und dann darf da keine Verbindung mehr ins Netzwerk oder generell in dieses Produktivnetz rein bestehen. Also das Backup muss, wie man so sagt, offline sein.
Mhm. Und was besser als externe Festplatten? NAS gibt es ja auch, diese Festplatten.
Ja, ist im Prinzip, läuft im Prinzip aufs Gleiche raus. Ja. Ist halt eine große Festplatte, die halt über Netzwerkanschluss irgendwie ans Netzwerk angebunden ist. Deshalb NAS ist ja Network Attached Storage, ne? Also Speicher, der am Netzwerk hängt. Kann man auch für ein Backup nutzen. Total super. Muss man halt nur darauf achten, dass man das so konfiguriert, wenn man jetzt zum Beispiel eine Active Directory Domäne hat, dass dieses System nicht mit in der Domäne hängt und halt nur sich einhängt, seine Datensicherung macht und sich dann wieder raushängt. Mhm. Weil auch da, wie gesagt, Täter sind ja nicht doof. Die gucken natürlich auch, ob sie irgendwo Datensicherungen im Netzwerk finden und kompromittieren die dann gleich mit. Also die Festplatte, die dann auf dem Rechner liegt, mit dem Zettel drauf, Datensicherung bitte stecken lassen, die ist dann mitverschlüsselt.
Dann gibt es ja mittlerweile auch oft, dass Sachen irgendwie in der Cloud gesichert werden. Mhm. Auf Cloud-Servern oder?
Ja, ich sage, ist eine Sache, die kann man durchaus machen. Man hat halt den Vorteil, erstmal, das Ding ist dann erstmal auch, wie man sagt, Offsite. Das heißt, das Ding liegt nicht irgendwo bei mir im Büro. Das heißt, selbst wenn das Büro abbrennt, habe ich meine Daten noch. Das ist schon mal super. Die Frage ist dann halt, wie sieht es mit dem Cloud-Anbieter selber aus? Vertraue ich dem oder vertraue ich dem nicht oder vertraue ich dem nur ein bisschen? Ist eine Sache, die muss jeder für sich entscheiden. Da kann ich jetzt nicht sagen, ja, mach das oder nein, lass das um Gottes Willen sein. Mhm. Aber da sind wir dann wieder beim Thema Recovery. Je nachdem, um wie viele Daten es hier geht, was für eine Datenmenge auf diesem Cloud-Backup drauf liegt, da muss man dann wirklich mal einen Test machen, wie schnell lässt sich das wieder herstellen. Mhm. Weil wenn ich jetzt einfach nur ein paar Megabyte irgendwie durch die Leitung ziehen muss, das ist jetzt nicht so das Problem. Aber wenn ich ein paar Terabyte an Datenbank irgendwo habe und möglicherweise meine Internetleitung jetzt nicht unbedingt die dickste ist, dann einfach mal nachrechnen, wie lange würde es dauern, ein komplettes Backup wieder zurückzuspielen. Und wenn da dann dran steht, na, dauert jetzt 3 Tage, bis das überhaupt runtergeladen ist, von der eigentlichen Wiederherstellung reden wir noch gar nicht, dann sollte ich mir da vielleicht noch eine Alternative überlegen.
Okay, ich würde mal gerne das Bild aufmachen mit so einer Firma, die 3 Leute im Büro haben. Die Leute, die arbeiten auch gerne mal von zu Hause aus, also Homeoffice, seit Corona sind wir alle, wir auch, im Homeoffice unterwegs, sag ich mal, Viele wollen das zumindest. Mhm.
Ja, einfach aus dem Bett rollen und direkt auf der Arbeit sein.
Genau. Was würdest du für so eine Firma empfehlen? Auch jetzt hier beim Thema Fernzugriff per VPN oder wie auch immer?
Also Fernzugriffe über VPN. VPN ist schon mal eine super Sache, sollte man haben. Wir sehen allerdings immer noch ganz viele Systeme, wo einfach nur ein Remote-Desktop, eine Remote-Desktop-Maschine irgendwo ins Netz geworfen wird. Sollte man mittlerweile nicht mehr machen. Also eine VPN-Verbindung ins Firmennetzwerk, schon mal eine super Idee. Diese VPN-Verbindungen sollten allerdings dann auch mit einer mindestens Zwei-Faktor-Authentifizierung gesichert sein. Das heißt, da sollte ich nicht nur ein Passwort brauchen, um da an meine Ressourcen ranzukommen. Das heißt, kann man auf verschiedene Arten und Weisen realisieren. Zum Beispiel mit so einem One-Time-Passwort. Das kann man dann entweder über eine App generieren lassen oder gibt es so kleine Geräte, die man sich dann irgendwie an einen Schlüsselbund hängen kann. Da drückt man drauf, das zeigt dann irgendwie eine Zahl an. Und die muss man dann zusätzlich zu seinem Passwort noch mit eingeben, um sich ins VPN einloggen zu können. Gibt andere Lösungen, da gibt man sein Passwort ein, sagt Login. Und dann kriegt man auf dem Handy irgendwie eine Benachrichtigung, wo man dann einfach nur auf den grünen Knopf drücken muss. Funktioniert genauso, macht genau das Gleiche. Nur da kommt es eben darauf an, mehr als einen Anmeldefaktor zu haben, damit einer nicht nur mein Passwort klauen oder raten muss, um an mein Netzwerk ranzukommen.
Das kommt also auch vor, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja. Also dass Firmen versuchen, einfach in irgendwelche Netzwerke sich reinzuhacken dann, oder?
Das kommt durchaus vor, gerade wenn es jetzt, sag ich mal, Sachen sind, wo einfach nur ein System ins Netz geschmissen worden ist, über zum Beispiel Remote Desktop. Weil wenn es eine Sache gibt, die man wunderbar automatisieren kann auf Täterseite, dann ist es das Raten von Passwörtern.
Okay, das heißt, er geht dann durch mit irgendeinem Skript und erhält dann...
Genau, gibt auch fertige Passwortlisten, die man im Netz tatsächlich so frei runterladen kann, wo dann so, sag ich mal, so Evergreen-Passwörter drinstehen. Da gehört auch irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6 zu. Und da gehört, ich weiß nicht, ob der Punkt auch mit da drin steht, aber das ist eine Liste, da stehen ein paar Millionen Passwörter drin, die so ein entsprechendes Tool auch relativ schnell durchprobieren kann. Und das ist für Täter, sag ich mal, eine relativ einfach umzusetzende Art des Angriffs. Aber wenn ich da einen zweiten Anmeldefaktor mit abfrage, dann läuft das schon mal komplett ins Leere. Und die Übernahme eines solchen Accounts ist halt wesentlich erschwert. Ist nicht unmöglich, aber ist zumindest schwerer geworden.
Welche Art der Datensicherung würdest du so einer Firma denn empfehlen?
Ich sag mal, grundsätzlich gibt ja dieses 3-2-1-Prinzip. Also ich sollte mindestens 3 Datensicherungen haben. 2 davon sollten auf unterschiedlichen Medien sein. Das kann zum Beispiel eine externe Festplatte und ein NAS sein. Oder manche wirklich große Firmen haben auch irgendwo noch so eine Tape-Library im Keller, wo halt ein Roboter mit Magnetbändern irgendwie jongliert. Ist eine super Sache. Aber eins von den Backups sollte auf jeden Fall auch außerhalb aufbewahrt sein, außerhalb der Büroräume, eben damit, falls irgendwo, weiß nicht, ein Brandschaden entsteht oder es einen Einbruch gegeben hat, dass dann nicht irgendwer dann die Festplatte mit dem Backup und dem Zettel drauf gleich mit eingepackt hat. Ne, weil sonst, wenn das Backup selber dann geklaut worden ist, das ist dann halt für die Unternehmen auch blöd.
Wir hatten früher, ich habe im Bürokaufmann gemacht bei einer Firma, da hatten wir auch so ein NAS. Und dann wurde auch mal Monatsbänder, typisch, ne? Wurde das immer neu beschriftet, dann wurde das Monatsband dann mit nach Hause genommen, entweder von mir als Bürotyp oder von der Sekretärin oder wie. Also sowas würdest du weiterhin auch empfehlen.
Ist eine Sache, die kann man machen, wo du jetzt sagst, Monatsband, da gibt es dann wahrscheinlich noch ein Tages- und ein Wochenband, wo dann irgendwo ist, dann hat man häufig irgendwie dann so einen kleinen Netzwerkraum irgendwo stehen, wo dann dran steht, irgendwie bitte vor Feierabend einmal neues Band einlegen.
Ja.
Das ist dann die Backup-Technik selber, wo man dann mit Vollbackups und inkrementellen und differenziellen Backups irgendwo arbeiten kann. Welches davon man jetzt nimmt, kann ich jetzt keine universelle Empfehlung aussprechen, aber allgemein sollte ein Backup immer auch wiederherstellbar sein. Ne? Weil es ist schön, wenn das halt täglich immer das Band gewechselt wird und einer das Band dann auch mitnimmt und irgendwie zu Hause in den Tresor legt. Alles super, aber bringt mir halt nichts, wenn ich das im Notfall nicht wiederherstellen kann.
Da kommen wir jetzt zum nächsten, weil ich war in dem Fall da Azubi in dem Moment. Und bei deinem Vortrag hattest du auch über diesen Azubi-Effekt erzählt.
Genau, das habe ich mal selber als das Azubi-Phänomen kennengelernt. Ja. Es ist ja so, Unternehmen bilden ja auch Auszubildende aus. Das ist auch eine super Sache. Und die laufen natürlich durch verschiedene Stationen innerhalb des Unternehmens. Das ist zum Beispiel bei GData auch nicht anders. Da wird dann immer so im 2- oder 3-Monats-Turnus wechseln die halt die Abteilung, damit die alles schon mal gesehen haben, überall auch schon mal gearbeitet haben und wissen, wie das alles funktioniert. Und in den Betrieben ist natürlich auch ganz häufig ein ganzer Strauß von verschiedenen Programmen, von verschiedenen Plattformen und so weiter im Einsatz. Und da brauchen die natürlich Zugriff drauf. Ja, da gibt es dann ein neues Benutzerkonto für so, weiß nicht, eine Warenwirtschaft oder für irgendein Ticketsystem, für irgendwelche Publishing-Tools und so weiter und so fort. Die Frage ist dann halt immer, am Ende dieser 3 Monate, wenn der oder die Auszubildende dann das Team und die Abteilung wechselt, was passiert dann mit diesem Zugang? In ganz vielen Fällen ist es nämlich so, dieser Zugang sollte eigentlich dann gesperrt oder gelöscht oder die Berechtigung widerrufen werden. Aber genau das passiert in vielen Fällen nicht. Und am Ende, wenn dann jemand seine 2 oder 3 Jahre Ausbildung hinter sich hat, dann habe ich da jemanden, der viel mehr Zugangsberechtigungen hat, als jemand, der auf einer bestimmten Position im Netz, im Unternehmen vor, weiß nicht, 15 Jahren mal angefangen hat.
Ja, oder bleibt halt wahrscheinlich immer bestehen, ne? Azubi und Passwort 1, 2, 3, 4. Ne?
Ja. Im ungünstigsten Fall passiert das so, ja. Aber ja, es ist halt so, Berechtigungen sollte man halt auch immer so vergeben, dass man die Berechtigung hat, die man braucht, aber nicht mehr.
Also das dann ist, auch wieder wegnehmen quasi, ne?
Also genau. Also das Prinzip ist halt so Least Privilege, also so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Also, aber da gibt es halt in vielen, und da mache ich mich immer bei Geschäftsführungen sehr unbeliebt mit, so der Seniorchef oder die Seniorchefin sagt, ja, ich will aber immer alles sehen und alles können. Verstehe ich die Aussage, ja? Also das ist, ne, dass das Unternehmen, ne, das ist ja dem sein Baby, ne? Das hat er von klein an aufgebaut und der Chef oder die Chefin will immer zu jeder Zeit sehen, wer genau was macht und welche Aktivitäten und so weiter und wollen dann natürlich einen Benutzeraccount haben, der überall reingucken darf.
Ja.
Ja, wenn ich aber so einen Account habe, dann habe ich als Angreifer ein super Ziel. Ja, und wenn dann da das Passwort noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist, dann brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht unbedingt viel Fantasie, um zu merken, dass das vielleicht nicht unbedingt die beste Idee ist.
Was hältst du da in so einem Fall denn dann, also wenn das jetzt ein anderes Passwort ist, aber es gibt ja in vielen Programmen diesen Knopf Passwort speichern.
Ja, ist schwierig. Also es gibt einmal das, was man zum Beispiel in ganz vielen Browsern hat, die halt auch so eine Passwortverwaltung haben, ja. Halte ich persönlich jetzt nicht unbedingt für eine sichere Möglichkeit, sein Passwort zu speichern.
Okay.
Das ist total bequem und das geht total schnell. Ne? Da logge ich mich irgendwo ein und der Browser meldet sich so, hey, soll ich dieses Passwort speichern?
Genau.
Ja. Ja, total super. Das Blöde ist, die Passwortspeicher von diesen Browsern, die sind relativ leicht auszulesen. Und zwar nicht nur von mir. Ja, das heißt, wer immer da seine Passwörter schön brav immer reinschmeißt, der legt sie halt dahin, wo andere auch sehr schnell und sehr leicht drankommen. Also gibt sogenannte Infostealer, die genau auf solche Sachen halt auch draufgehen, die ganz gezielt schauen, ob diese Passwortverwaltung im Browser, ob die irgendwelche Passwörter gespeichert hat oder die greifen das Ding pauschal einfach mal ab und gucken, was drin liegt. Da ist ein richtiger Passwortmanager die definitiv bessere Alternative.
Was ist denn ein richtiger Passwortmanager?
Ein richtiger Passwortmanager ist ein Programm, was meine Passwörter speichert. Im Prinzip so ähnlich wie im Browser. Die sind auch tatsächlich häufig im Browser integriert. Nur diese Daten, diese Informationen sind dann tatsächlich verschlüsselt.
Okay.
Das sind sie nämlich in ganz vielen Browser-eigenen Passwortspeichern nicht. Und das Schöne an einem Passwortmanager ist, da kann ich halt meine Passwörter drin speichern. Dieser Passwortmanager selber hat natürlich auch ein Passwort. Das ist dann so quasi der Generalschlüssel oder der Masterschlüssel. Das heißt,
das ist dann 1, 2, 3, 4.
Also wenn du 1, 2, 3, 4 als Masterpasswort irgendwo setzen konntest, sag mir bitte Bescheid, bei welchem Passwortmanager.
Okay.
Das lassen die meisten nämlich mittlerweile auch nicht mehr zu.
Ja, ja.
Das stimmt, also bei KeePass, ne, das nutzen wir, da ist das Thema genauso gewesen. Ne?
Also Da ist es eben genau so, die Passwortmanager selber brauchen natürlich auch ein Passwort. Das heißt aber für mich, ich brauche mir nur noch das eine Passwort merken. Alles andere merkt sich der Passwortmanager.
Ja. Dann schreibe ich mir das schön auf dem Post-it auf. und leg mir das am Arbeitsplatz.
Du, das mit den Post-its ist so eine Sache. Ich meine, das sieht man immer wieder mal in den Medien, dass irgendwo in irgendeiner Behörde gefilmt wurde und da ist dann, ne, wie hier zum Beispiel so ein Whiteboard irgendwie an der Wand und da steht dann irgendwie drauf Passwort oder WLAN-Passwort oder irgendwie Passwort für den PC ist, weiß ich nicht, Kekse oder so. Da kann man sich natürlich immer drüber lustig machen und das macht auch Spaß, aber grundsätzlich klar, so ein Post-it, der dann irgendwo offen rumliegt, ist natürlich jetzt nicht die beste Idee. Sollte ich nicht machen.
Aber oftmals ist das wirklich so ein Nervthema mit den Passwörtern. Ne? Ja, dass man sagt, okay, boah, was soll ich mir noch alles ausdenken? Und deswegen, also ich freue mich immer darüber, wenn der irgendein Tool das dann für mich macht.
Ja, also ist eine Sache, die benutzen relativ wenig Leute immer noch, ist so mein Eindruck, ohne da jetzt irgendwie Zahlen hinterpacken zu können. Mhm. Aber Passwortmanager, es gibt eigentlich keinen Grund, keinen zu benutzen. Also wer jetzt sagt, boah, nee, das ist mir alles so mit Cloud, das ist mir alles suspekt, ist in Ordnung. Ne? Gibt ja auch Passwortmanager, die komplett lokal laufen, wo man dann seine Daten überhaupt nicht aus der Hand geben muss. Muss man dann halt schauen, ob man das irgendwie dann mit einer Synchronisierung hinbekommt zwischen irgendwie jetzt dem Smartphone und dem PC zu Hause oder so. Aber die Möglichkeit besteht. Oder ich sage, nee, ist mir alles, ich will jetzt irgendwie eine komplett fertige Lösung haben, wo ich einfach nur noch auf dem Handy, auf dem Rechner zu Hause, auf dem Tablet einfach nur noch meinen Passwortmanager aufmache und da habe ich dann alles.
Mich brennt eine Frage mega. Du im Vortrag sagtest, du hast so einen USB-Stick, den du dafür benutzt.
Genau, das ist auch eine weitere Art von Mehrfaktor-Authentifizierung. Das nennt sich in dem Fall jetzt YubiKey, not sponsored by the way. Das ist im Prinzip ein USB-Stick, der verschiedene Sachen...
Schon mal, wären wir empfänglich für.
Ja, also falls irgendwer zuhört...
podcast@dataflow.de.
Genau, also an genau die E-Mail-Adresse. Das ist ein kleines Gerät, sieht halt aus wie ein USB-Stick. Den kann ich halt ich hole den mal hier kurz aus der Tasche, halte mal hier in die Kamera rein. Sieht so aus.
Da steht das Passwort drauf.
Genau. Das Passwort ist WLAN-Symbol.
Ja.
Also kann man sich irgendwie an den Schlüsselbund hängen oder irgendwie an irgendwie den Firmenausweis oder sonst was. Und das Ding funktioniert als zweiter Anmeldefaktor. Das heißt, ist jetzt ganz vereinfacht beschrieben, mein zweiter Anmeldefaktor. Das heißt, ich gebe mein Passwort ein. Und muss dann zusätzlich noch diesen USB-Stick entweder am Rechner anstöpseln. Da gibt es dann so eine Fläche drauf, da muss ich dann einmal drauf tippen. Oder wenn man es am Smartphone irgendwie hat, das Teil, was ich jetzt in der Tasche habe, das kann auch NFC. Da muss ich dann einmal mein Passwort eingeben und muss dann einmal diesen USB-Stick an das Gerät dran halten. Das heißt, um dann an die Sachen ranzukommen, die damit gesichert sind, bräuchte jemand dann erstens mein Smartphone, zweitens diesen USB-Stick und drittens dann noch mein Passwort.
Ja.
Und ich meine, so Mehrfaktor-Authentifizierung oder Zweifaktor-Authentifizierung hört sich immer so hochtrabend an, kennt aber eigentlich jeder. Also jeder, der schon mal Online-Banking gemacht hat, der hat auch eine Zweifaktor-Authentifizierung benutzt, mindestens. Also entweder mit so einem, also früher gab es das noch mit so einer Passwortliste auf Papier.
Ja.
Dann gibt es
TAN-Liste, ne?
Genau, TAN-Listen, auch total, also gibt es auch, kann ich noch Geschichten drüber erzählen, aber egal. Also entweder mit besagten TAN-Listen oder mit so einer TAN-Nummer per SMS. Ist jetzt auch nicht mehr so der Stand der Technik, wird aber immer noch vereinzelt gemacht. Oder halt mit einer entsprechenden App, die auf dem Smartphone installiert ist. Oder halt mit so einem externen Gerät, wo man dann seine Automatenkarte reinstecken muss und wo man dann halt so einen QR-Code mit abfilmen muss. Und dann spuckt das Ding halt irgendwie eine TAN-Nummer aus. Also da haben wir streng genommen ja eigentlich drei Faktoren für, also einmal der Zugangsdaten für das Bankkonto selber, dann brauche ich einmal das Gerät, also hier das, wo man dann halt die Karte reinsteckt und die Karte selber.
Ist das für dich das Sicherste? Weil ich glaube, die meisten benutzen das per App, dass ich in der App bin, möchte eine Zahlung machen und im Moment die Authentifizierung passiert dann meistens eher über Gesichtsscannen oder Daumen.
Also viel wird mittlerweile mit sogenannten Passkeys gearbeitet. Die funktionieren ähnlich wie ein Passwort, sind dann aber halt Geräte gebunden. Mhm. Also da ist dann, das läuft dann im Prinzip, ist wieder vereinfacht dargestellt so, Die Bank kennt halt dieses Gerät, wie zum Beispiel jetzt dein Smartphone, und weiß, dieses Smartphone ist hierfür autorisiert. Ich persönlich benutze halt dieses externe Gerät, ja, weil ich mir halt denke, das mag zwar in manchen Fällen nicht unbedingt das Bequemste sein, aber fühlt sich zumindest für mich sicherer an.
Wie wichtig sind Updates von meiner Software oder meinem Rechner?
Ja, mitten rein. Immer dahin, wo es weh tut. Ja.
Wir hatten gerade diesen Bankautomaten, du sagtest, Windows 2000 wäre da drauf gewesen.
Ja, ist ein
Beispiel.
Aber ältere Geschichte, aber klar, Updates sind halt mit das Zentrale, wo sich halt Sicherheit mit auch verbessern lässt. In ganz vielen Fällen ist es so, es laufen Systeme irgendwo, die sind irgendwann mal installiert worden und die laufen dann halt einfach. Ne, und dann hat irgendwer vielleicht eine Sicherheitslücke drin gefunden. Die wird dann von irgendwelchen Leuten ausgenutzt, zum Beispiel mit einer Schadsoftware. Und dann habe ich an der Stelle ein Problem. Mhm. Und solche Sicherheitslücken werden von Herstellern natürlich auch geschlossen. Und dafür werden dann Updates bereitgestellt. In ganz vielen Fällen, so zum Beispiel zu Hause auf dem Rechner, werden die alle immer automatisch installiert. Das heißt, da brauche ich gar nicht viel machen. Mhm. Je nachdem, in was für einem Unternehmensnetzwerk ich jetzt bin, ist das nicht ganz so einfach. Weil also ich habe es selber mal von einem Microsoft-Mitarbeiter das Zitat gehört, war dann in dem Falle auf einer Konferenz, war auf Englisch, so, there is Patch Tuesday and then there is nothing works Wednesday.
Ja, auf einmal ist alles anders dann. Und
ja, also Updates installieren ist zumindest schon mal eine Sache, die man definitiv machen sollte. In einer großen Unternehmensumgebung kann es aber durchaus auch Argumente geben, dass man sagt, pass auf, wir können jetzt das Update nicht machen, weil wir dafür zum Beispiel die Arbeit unterbrechen müssten. Mhm. Ja, da werden dann Wartungsfenster eingerichtet, da werden dann Termine gemacht, wann bestimmte Updates zu installieren sind und so weiter und so fort. Wenn es nicht ganz so super läuft, dann gibt es einmal im Jahr ein Wartungsfenster, da wird dann alles gemacht und so lange bleibt eine Sicherheitslücke dann offen. Ist jetzt nicht unbedingt der Idealzustand, sagen wir mal so. Also Updates, gerade wenn es sicherheitskritische Updates sind, sollten immer so zeitnah installiert werden, wie es nur irgendwie geht. Weil da gibt es immer wieder Fälle, wo Updates eigentlich schon seit längerem verfügbar gewesen wären, aber aus verschiedenen Gründen dann nicht installiert worden sind. Ein Fall, war ein Krankenhaus. Da gab es eine Sicherheitslücke in einem ganz bestimmten Programm. Da gab es seit 3 Monaten ein Patch für. Mhm. Dieser Patch war nicht installiert und das komplette Krankenhaus ist daraufhin offline gegangen.
Puh, krass.
Wenn ich jetzt keine Ahnung davon habe, so, ich bin ein Galabauer, ich will mit diesen Updates und Kram und so nichts zu tun haben, dann habe ich ja Menschen, die machen das ja vielleicht für mich. Die helfen mir dabei, die können sich von fern draufschalten. Wie kann ich sicher gehen, dass dieser Hardware-Betreuer, dieser IT-Dienstleister der richtige für mich ist?
Ist eine gute Frage, ist auch eine berechtigte Frage, weil gerade einem Dienstleister, dem ich das irgendwie in die Hand gebe, dem vertraue ich ja im Prinzip mein komplettes Netzwerk an. Mhm. Dem lege ich ja quasi das Schicksal des Unternehmens in dessen Hände, um es jetzt mal ganz dramatisch zu beschreiben.
Ja.
Aber es ist tatsächlich so, die Leute, die halt die IT-Betreuung für Unternehmen machen, haben natürlich auch eine extrem große Verantwortung für eben die Sicherheit des Unternehmens. Ja. Und gibt so ein paar Sachen, wo man darauf achten kann. Wenn man jetzt zum Beispiel einen IT-Dienstleister sich sucht, kann man mal gucken, ob der irgendwelche Zertifizierungen hat. Ja, zum Beispiel jetzt so eine ISO 27001, nur mal so als Beispiel. Oder wenn man sich jemanden, wie es so schön heißt, auf Retainer halten will, für den Fall, dass wirklich mal der Notfall eintritt, dass dann entsprechende Anbieter zum Beispiel auch auf einer Liste beim BSI stehen. Also das BSI hat eine Liste mit IT-Dienstleistern, die halt auch Incident Response machen.
BSI halt, steht für was?
Das ist das Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnik.
Okay.
Also da kann man mal drauf gucken. Da gibt es halt eine Liste von Anbietern, die sich halt auf Incident Response spezialisiert haben, die auch ganz bestimmte Szenarien abdecken können. Dass man da weiß, okay, wenn ich die anrufe oder an die eine E-Mail schreibe, dann bin ich bei jemandem, der Ahnung hat. Mhm. Grundsätzlich, das hatte ich, glaube ich, auch beim Vortrag gesagt, in der Realität ist es häufig so, IT, naja, macht der Chef oder die Chefin entweder selber
Oder der Schwager.
Oder der Cousin.
Oder der Cousin oder der Sohn vom, der Sohn, der ja. Sohn vom, vom, vom Firmeninhaber. Ja, ist in der Praxis so. Ne? Das hat auch mit Sicherheit, eine ganze Weile lang wunderbar funktioniert. Problem dabei ist, in solchen Fällen fehlt halt einfach die Expertise speziell für den Bereich Sicherheit.
Vor allem, wenn das jetzt ein Bekannter macht, das macht schon einer bei uns so, ne? Ja, haben wir jemanden, der kann ja im Zweifel tagsüber gar nicht, weil er arbeitet ja.
Eben.
Zum gar einen, nicht reagieren.
Zum einen das, also die Leute können ja nicht die ganze Zeit irgendwie auf alles Mögliche an Informationen drauf gucken, was reinkommt. Mhm. Das ist das eine. Das andere, ganz viele oder die allermeisten wissen überhaupt nicht, wie sieht ein Angriff tatsächlich in der Praxis aus, in den Logdateien, die halt in so einem Netzwerk auflaufen.
Und er steht ja alleine gegen das Hochhaus voller Nordkoreaner.
da steht man relativ ja. sehr allein auf weiter Flur. Das ist,
dieses Bild mal wieder.
Das ist richtig. Gut. Ja. Das Bild. Und dann an der anderen Seite stehen die Russen.
Genau.
Ja. So ist es nun mal. Ne? Also wenn ich jetzt sage, die haben keine Ahnung von IT-Sicherheit, das ist überhaupt nicht böse, so böse gemeint, wie es vielleicht klingt. Ja. Ja, also ich kann jemanden, der normale, in Anführungsstrichen, IT-Verwaltung macht, der weiß auch, wie man eine Firewall-Regel schreibt. Ja, der weiß auch vielleicht, wie man eine Active Directory-Domäne so einrichtet, dass sie einigermaßen vernünftig aufgebaut ist. Aber ich sag mal, der hat keine Ahnung davon, wie ein Angriff in der Praxis aussieht, was für Informationen zum Beispiel jetzt ein Forensiker braucht und so weiter und so fort.
Aber kann das nicht die KI alles für mich auch machen?
Ja, Überlegung hat es an ganz vielen Stellen schon gegeben. Da haben sich dann auch ganz viele Leute die Hände gerieben und gesagt, so, jetzt brauchen wir die ganzen teuren ITler nicht mehr. Wir haben ja jetzt KI, die kann dann alles machen und alles wird schön und wir haben alle, weiß nicht, vollere Haare und weißere Zähne und was die Werbeplakate einem sonst noch so versprechen. Aber Spaß beiseite, KI kann natürlich unterstützen an der Stelle. Ist ein wunderbares Werkzeug, mit dem man sich eine ganze Menge Arbeit ersparen kann. Das machen wir hier auch nicht anders. Ja, also wir benutzen das, was jetzt heute KI heißt, benutzen wir schon eine ganze Weile. Also wir können jetzt sagen, wir haben KI schon benutzt, bevor es cool wurde. Aber KI ist eine richtig gute Unterstützung, weil sie einem sehr viele Aufgaben, auch Routineaufgaben, abnehmen kann. Aber was eine KI nicht kann, ist Kontext. Eine KI kann keine Kontexteinordnung vornehmen. Ja, ich sage ein ganz einfaches Beispiel. Fernwartungssoftware gibt's ja durchaus häufiger mal in großen Netzwerken. Sowas, ich weiß nicht, Teamviewer oder sowas, kennt ihr alle. So, und ich kann natürlich jetzt gucken, dass ich mir eine Baseline schaffe und sage so, die und die Programme, die sind bei uns im Netzwerk im Einsatz.
Ja.
So, da steht jetzt aber Teamviewer nicht mit drauf. So, wenn ich jetzt aber plötzlich Aktivitäten von einer Teamviewer-Installation im Netzwerk habe, dann brauche ich dafür Kontext. Ja, denn wenn ich jetzt weiß, ja gut, da ist halt Teamviewer im Einsatz und ich weiß, ja, das ist halt irgendwie eine Fernwartungssoftware, wird schon irgendwie seine Richtigkeit haben, weil ich habe diesen Kontext halt nicht. Wenn der Kontext jetzt allerdings lautet, dieses Programm ist bei uns im Netzwerk verboten und ich habe diese Aktivitäten dort, dann kann ich daraus natürlich auch entsprechende Handlungen ableiten. Das kann eine KI aber nicht, wenn ihr dieser Kontext fehlt. Also diese Einordnung und die schlussendliche Bewertung, die liegt halt immer noch bei demjenigen, der vor dem System sitzt. Ja.
Ich möchte mal noch, wir kommen so langsam zum Schluss. Und das Thema Branchensoftware, was wir ja vertreiben, wollte ich nochmal von dir so ein bisschen beleuchtet haben. Zum Beispiel beim Thema Rollen und Rechte tatsächlich. Also wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe, wir haben 3 Mitarbeitende im Büro, wie würdest du denn da mit Rollen und Rechten umgehen? Du sagtest gerade, der Chef, der will immer alles sehen und so, das wäre natürlich Fehlerpotenzial für so Hacker und so weiter. Ich würde sogar sagen, dass es manchmal ganz gut ist, wenn der Chef vielleicht auch nicht alles bearbeiten kann.
Ja, weil es, das geht so ein bisschen in die Richtung dessen, was so eigentlich Ziel der gesamten IT-Sicherheit ist. Ja. Gibt halt 3 Sachen, die man bei Daten unbedingt haben will. Ja. Also im Englischen Confidentiality, Integrity und Availability. Also dass das irgendwie zufällig CIA ergibt, halte ich jetzt tatsächlich für eine zufällige Parallelentwicklung. Aber Confidentiality heißt, ich will ja, dass die Daten vertraulich bleiben. Ich will auch, dass die Daten so sind, dass ich weiß, das, was drinsteht, ist auch das, was drinstehen sollte. Und Availability, Verfügbarkeit, ich will auch an die Daten rankommen. Wenn eins von diesen dreien nicht gegeben ist, habe ich ein Problem.
Und was war das I?
I ist Integrity.
Ach so.
Also wenn meine Daten nicht integer sind, dann habe ich unter Umständen ein Riesenproblem. Weil ich weiß nicht, ist der Betrag, den ich jetzt da unter das Angebot geschrieben habe, auch wirklich der Betrag, den ich da in diesem Angebot drinstehen haben will. Also wenn ich die Vertraulichkeit nicht mehr gegeben habe, dann habe ich einen Datenleck. Wenn die Integrität nicht mehr gegeben ist, dann habe ich vielleicht irgendwo intern ein Problem, wo ich Änderungen nicht nachverfolgen kann. Wenn die Daten nicht verfügbar sind, weil zum Beispiel meine ganzen Systeme verschlüsselt sind, auch dann habe ich ein Problem. Und dem muss ich halt dadurch unter anderem begegnen, dass ich meine Rollen und Rechte so verteile, dass das eigentlich, soweit es geht, immer gegeben ist. Ne? Also, was ich gerade schon sagte, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Also es gibt keinen Grund dafür, auch wenn er das vielleicht nicht gerne hört, dass jetzt der Chef alle Daten verändern kann. Der kann sich vielleicht noch irgendwie einen zweiten separaten Benutzer-Account machen, wo er das dann tatsächlich tun kann. Aber das sollte dann nicht der Account sein, mit dem er dann die ganze Zeit arbeitet. Ist genauso wie ein IT-Administrator. Der braucht natürlich auch seinen Administratorzugang für zum Beispiel die Active Directory-Domäne, um da halt sein Zeug machen zu können. Das macht auch Sinn. Es macht nicht Sinn, den Domain-Administrator-Account zu benutzen, um E-Mails abzurufen.
Und wie siehst du das in dem Umgang mit Daten, die ich in meine Software hole und andersrum die Daten, die ich rausgebe? Sicherer Umgang, also wer macht da was und worauf sollte ich da irgendwie achten?
Ja, sollte natürlich erstmal darauf geachtet werden, dass nur die Leute auch wirklich Zugriff auf und Einsicht in die Daten bekommen, die da auch tatsächlich ja, diesen Zugriff und diesen Zugang brauchen. Im Prinzip gleiche Ansage wie gerade eben. Also jemand, der nicht zwingend Zugriff auf diese Daten braucht, der sollte ihn auch nicht haben.
Ja, das ist doch erstmal logisch, ne? Soweit, aber wird wahrscheinlich in der Praxis auch häufiger nicht so gemacht.
Das klingt erstmal so lapidar, aber ist es in ganz vielen Fällen auch nicht.
Ja. Bevor wir zu unserer Abschlussfrage kommen, würde ich, glaube ich, noch, oder? Zuletzt einmal irgendwie von dir nochmal zusammenfassen, so Tipps, Sofortmaßnahmen für die, die hier zuhören, die Gartenlandschaftsbau, Unternehmerinnen, Unternehmer, die im Büro mit Windows zum Beispiel arbeiten.
Ja, ich sag mal, wenn man die eigene IT-Sicherheit, sag ich mal, nach vorne bringen will, sollte man erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Ja? Wo bin ich überhaupt? Was habe ich jetzt zum Beispiel an Maßnahmen vielleicht schon umgesetzt? Was fehlt mir noch an Maßnahmen? Weil wenn ich ohne Bestandsaufnahme einfach anfange, irgendwas zu machen, bringt mich halt auch nicht weiter. Das ist auch ein Irrglaube, den ganz viele haben. Dass es heißt, ja, IT-Sicherheit ist teuer. Das heißt, wenn ich mit genug Geld nach dem Problem schmeiße, dann geht das Problem auch weg. Das freut natürlich jetzt die Vertriebler. Das sei ihnen auch gegönnt. Die Frage ist halt, ob das wirklich zielführend ist. Also ich muss erstmal wissen, was habe ich, was muss ich wirklich absichern, wo liegen meine, um jetzt mal noch ein weiteres Bild überzustrapazieren, wo liegen meine Kronjuwelen im Netzwerk, ob das in meine Kundendatenbank ist, ob das die geheime Rasenmischung für den FC Bayern ist oder. Wo liegen diese Informationen? Wie kann ich diese Informationen schützen? Wer braucht Zugriff auf diese Informationen? Wer hat Zugriff auf diese Informationen? Und warum hat jemand Zugriff auf diese Informationen? Also ganz viele von diesen W-Fragen, die als erstes zu beantworten sind, bevor man überhaupt dran gehen kann, sich zu überlegen, was mache ich jetzt oder muss ich überhaupt irgendwas machen? Also der erste Griff sollte halt erstmal immer zum Telefon oder zur Tastatur sein, um mal mit Leuten zu reden. Der erste Griff sollte nicht unbedingt der zum Portemonnaie sein.
Also erstmal Bestandsaufnahme und dann schauen, okay, wie kann ich was schützen? Genau.
Und das ist halt auch immer eine gute Gelegenheit, wirklich mal eine externe Perspektive sich abzuholen. Denn wir wissen ja alle, der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Das heißt, wenn da irgendwo jemand, der verantwortlich ist für die IT, wenn der immer wieder sagt, Chef, wir brauchen, und der sagt, ja, passt schon, ne, du hast das jetzt gesagt und damit gelesen, gelacht, gelocht.
Aber wo kann ich denn anrufen? Wen sollte ich an? Kann ich bei dir anrufen oder?
Ja, bei mir persönlich nicht. Ja. Aber grundsätzlich erstmal einen externen Anbieter ranzuholen, der einen unabhängigen Blick auf das Gesamte irgendwie abgeben kann und da auch den Finger auf Probleme legen kann, die vielleicht im Unternehmen selber überhaupt noch nicht aufgefallen sind oder die halt als Problem überhaupt nicht existieren. Es hat nach innen immer noch eine andere Signalwirkung, wenn jemand anders sagt, Leute, ihr braucht da, als wenn der interne EDV-Mensch immer wieder gebetsmühlenartig sagt, Chef, wir brauchen da. Wenn dann jemand anders kommt und sagt, Leute, ihr braucht aber wirklich,
das ist meist besser.
Dann ist das, dann hat das nochmal eine andere Qualität, als wenn das jemand von intern macht. Und wie gesagt, es ist jeder im eigenen Betrieb immer so ein bisschen betriebsblind.
Ja.
Also das ist überhaupt nicht schlimm, das ist völlig wertfrei gemeint, weil jeder macht natürlich das, wo drin er gut ist. Ihr seid gut in der Software, die ihr vertreibt, das könnt ihr und da habt ihr richtig Plan von. Aber ihr wisst vielleicht überhaupt nicht, was vielleicht bei euch an Sicherheitsmaßnahmen noch fehlt oder wo vielleicht irgendwo noch ein System im Netz erreichbar ist, was da eigentlich überhaupt nicht stehen sollte. Hm. Ja, das ist erstmal so, das ist wie gesagt wertfrei, aber man muss halt mal drüber gesprochen haben und es identifiziert haben, weil ich kann erst ein Problem versuchen zu lösen, wenn ich überhaupt weiß, wo das Problem ist.
Ich habe leider im ganzen Interview ein Thema nicht mit reingebracht. Ich habe versucht, immer so ein bisschen, ich habe mir auch mit Stichpunkten das notiert und so weiter. Es geht so darum, da kannst du vielleicht jetzt das einbringen. Und zwar geht es jetzt langsam um unsere letzte Frage, die wir immer stellen am Ende vom Interview. Ja. Und zwar geht es darum, es gibt bei uns in der Branche eine Fachzeitschrift, die heißt Dega Gallabau. Mhm. Und wir wollen schon ganz gerne irgendwie immer eine Doppelseite in dieser Dega haben und fragen dann immer unsere Gäste, was sie da ganz groß auf diese Doppelseite draufdrucken wollen würden. Mhm. Also immer Imagination ist gefragt, sich vorzustellen, hey, womit kann man Leute irgendwie begeistern? Mhm. Und im Vortrag auf der IPM bei den Gallabau-Ausblicken hattest du ganz nett immer diese Verbindung zu der Feuerwehr gemacht, was genau. Du ehrenamtlich machst. Ne?
Genau. Ja, im Prinzip zu wissen, was im Notfall wirklich zu tun ist, ist mit das Wichtigste, was man überhaupt im Bereich IT-Sicherheit machen kann. Also einen Notfallplan zu haben, beinhaltet aber auch, sich mit Sachen zu beschäftigen, die einem jetzt erstmal nicht angenehm sind.
Ja.
Also keiner denkt gerne darüber nach, was passiert, wenn von jetzt auf gleich mein komplettes Unternehmen quasi platt ist, zumindest EDV-mäßig. Ja. Was mache ich dann? Ist kein angenehmer Gedanke, aber die Gedanken muss ich mir machen, um zu wissen, was mache ich, wenn es denn tatsächlich mal zum Schlimmsten gekommen ist.
Gibt es da so eine Headline, wo du sagen würdest, hey, das... So, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Ja, das ist alles gut. Ich bin jetzt gerade bei der Headline. Lass mich mal überlegen. Werde nicht zum kopflosen Huhn. Weil genau so rennen ganz viele nämlich rum, wenn es wirklich mal passiert ist.
Ja.
Da rennen halt alle rum wie die kopflosen Hühner und versuchen irgendwas zu machen. Weil
es keinen Notfallplan gibt am Ende des Tages.
Weil es zum Beispiel keinen Notfallplan gibt, weil keiner so wirklich weiß, wer hat jetzt den Hut auf, wer ist zuständig, was muss ich jetzt machen, weil da haben wir auch je nach Unternehmensgröße wieder ganz viele Leute, die halt für sich in ihrem eigenen Bereich sitzen, die in ihrem eigenen Bereich aufgrund dieser Gesamtsituation jetzt gerade ein massives Problem haben und die versuchen, ihr eigenes Problem gerade irgendwie gelöst zu kriegen. Ja. Mhm. Und versuchen dann irgendwie Leute ranzukriegen, die denen dabei helfen können, aber die Leute, die man dann anspricht, die helfen können, die haben selber in ihrem Bereich auch Probleme.
Ja. Da könnten wir jetzt vortrefflich drüber philosophieren, wenn wir jetzt noch viel Zeit hätten. Weil erstens, das Huhn hat ja in dem Sinne sowieso keinen Hut mehr auf.
Ja.
Es hat ja keinen Kopf mehr. Und zweitens ist es schon tot. Also es bringt sowieso nichts mehr.
Ja, also der Hintergrund ist halt, Leute versuchen halt in einer Notsituation Kontrolle, die sie effektiv verloren haben, wieder an sich zu ziehen. Und zwar, indem sie halt versuchen, das Problem, was für sie jetzt in dem Moment am dringendsten ist, irgendwie zu lösen.
Den Kopf wieder dran machen.
Genau, ne, irgendwie den Kopf wieder aufsetzen.
Oder einen Hut.
Oder den Hut, ne, also da liegt der Kopf auf dem Boden, dann lege ich mal den Hut drauf und dann, egal.
Okay. Ja.
Der Gedanke ist halt, die Leute versuchen halt im Kleinen ihre eigenen Herausforderungen gerade irgendwie zu lösen. Das Gesamtkonstrukt, dieses Gesamtbild sieht allerdings komplett anders aus. Mhm. Ne? Also da muss man dann halt von jetzt auf gleich wirklich in den Notfallmodus umschalten und sagen, pass auf, die und die Systeme sind jetzt erstmal am wichtigsten. Und da ist es völlig egal, was für Befindlichkeiten jetzt einzelne Leute in ihren Abteilungen zum Beispiel haben, so, wo ich dann sagen kann, so, ja, dein Kaffee ist wichtig und sollst du auch haben, der ist aber jetzt hier gerade nicht Thema. Weil wir müssen jetzt erstmal gucken, dass unser E-Mail-Server wieder läuft, zum Beispiel. Also erstmal gucken, was muss als erstes wieder ans Laufen kommen und was muss dafür passieren. Das ist wie bei der Feuerwehr auch. Wenn halt der Gong losgeht, dann weiß halt sofort jeder erstens, wo er hin muss, wo er sitzen muss, was seine Aufgabe ist und welche Gegebenheiten hier zu erfüllen sind. Und das, wenn das halt nicht gegeben wäre, dann würden auch an der Einsatzstelle ganz viele Leute relativ planfrei durcheinander laufen, irgendwie versuchen, Dinge zu tun, aber ja, währenddessen, ja, das Haus brennt halt, ne?
Ja, rennen dann brennende Hüsen raus.
Genau. Tim,
vielen lieben Dank, dass wir hier bei dir sein durften.
Und ja, war sehr spannend. Ich hoffe auch, dass einige da was mitnehmen können aus der Folge und mal
sehr drüber gerne. Nachdenken. Hat Spaß gemacht.
Wie können die Leute denn Kontakt zu dir aufbauen, wenn sie das möchten?
Zu mir persönlich jetzt?
Ja, zu euch, zu dir hier in der Funktion.
Ja, also ich bin unter tim.berghoff@gdata.de zu erreichen. Und im Zweifelsfall kann ich dann auch weitervermitteln.
Super, danke dir.
Danke euch.
Das war's dann wieder mit der Folge Digital Mobil Vernetzt. Wenn du mehr hören willst, klick auf Abonnieren und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
Wir bedanken uns an der Stelle nochmal ans Marketing, die uns immer ganz toll unterstützen bei den ganzen Titelbildern und bei der ganzen Aufmachung dieses Podcasts. Den Schnitt und die Videoproduktion, das übernehmen Tobias und ich. Und Tobi macht auch die schönen Fotos von unseren Gästen. Wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, dann schreibt uns gerne und ja, lasst uns gerne ein Abo da.